Herzlich willkommen bei den Filmfellers.
Drei Jahrzehnte vor der Glotze. Heute im Listenformat.
Und ich könnte euch jetzt vorspielen, dass zwei Wochen vergangen sind und wir so viel erlebt haben. Aber wenn ich mal ehrlich bin, wir machen diese Aufnahme hier nur ein paar Minuten nach dem ersten Part.
Und wir sind noch im Jahr 2024.
Ja, also während ihr jetzt hier wahrscheinlich schon im März, April seid, nein, natürlich nicht, sind wir noch im Jahr 2024. Und wir reden weiter über die 60 besten Actors und Actresses im 21. Jahrhundert gewählt von, oder?
Laut dem Independent-Magazin.
Laut dem Independent-Magazin. Und ich würde sagen, wir starten auch direkt weiter und mit einer Schauspielerin, die ich mag. Ich will ja nicht mal was Negatives über sie sagen. Ich mag sie einfach an sich. Ich sehe die ganz gern. Ich finde die sympathisch und die spielt meistens auch sympathische Rollen. Ich weiß allerdings nicht, ob ich sie in dieser Liste erstens auf Platz 30 einsortiert hätte und zweitens, ob ich sie überhaupt in diese Liste reingetan habe, hätte. Die Rede ist von Rachel McAdams. Ich bin ja ein großer Fan von
Sag nicht die Hochzeitscrasher.
Von dem bin ich auch... Ach stimmt, da spielt sie auch mit, ja? Aber den wollte ich gar nicht sagen.
Aber komm, genau da spielt sie einer der Rollen, die ich in der letzten Episode erwähnt habe, wo diese Frau dieses einfältige Wesen gespielt hat, die immer im Lächeln ist, immer toll aussieht. Tralala, tralala. Langweilig, langweilig, langweilig.
Sie spielt in Spotlight mit. Das ist ein sehr, sehr guter Film gewesen, meiner Meinung nach. Auch wenn es natürlich ein großes Ensemble da war. Da gab es jetzt nicht so einen großen Hauptrolle, sag ich mal. Letztes Jahr oder im Jahr 2023 war sie in Are You There, God? It's Me, Margaret, den ich sehr sympathisch fand, wo sie aber auch nur eine Nebenrolle war. Und das ist halt, wie ich es meinte. Es gab halt noch solche Sachen wie Game Night und was weiß ich nicht noch alles was. Ja, sympathische Schauspieler. Ich mag ja About Time. About Time ist für mich einer so der besten Liebesfilme so. Aber auch da, es ist halt meiner Meinung nach jetzt nicht der Film, der dich groß schauspielerisch auszeichnet. Deswegen, wie gesagt, ich mag die Frau, ich habe absolut nichts gegen die, ich finde sie sympathisch. Ich hätte sie jetzt hier nicht einsortiert.
Ich kann mich meinen Vorredner nur anschließen.
Dann machen wir auch direkt weiter. Wir haben heute wahrscheinlich noch ein paar Namen, über die wir länger reden können. Der nächste wäre vielleicht so einer, weil es einfach ein interessanter Typ ist, würde ich sagen. Und zwar geht's um Mahershala Ali, der natürlich auch schon in einigen Oscar-prämierten Filmen mitgespielt hat, wie von mir in Folge 1 erwähnten Green Book oder auch im, na wie hieß er, wo er den Drogendealer gespielt hat. Jetzt komme ich nicht auf den Namen.
Moonlight. Ja.
Moonlight, genau. Das ist ja auch Oscar-prämierter Film. Und er war in den ersten Staffeln ja auch von
House of Cards.
Danke. Ich wollte gerade sagen, meine Güte, heute hänge ich so ein bisschen mit Namen hinterher. Ist normalerweise eigentlich ja nicht so mein Ding. Aber ja, ich finde halt auch, das ist ein super Schauspieler. Wie ich es auch schon mal bei Viola Davis und sowas dachte, das ist ein super Schauspieler. Ich weiß jetzt noch nicht, ob ich so diesen Film habe, wo ich sage, so, oh, da fand ich ihn einfach so unfassbar mega gut drin. Auch wenn ich ihn gut fand in Moonlight zum Beispiel. Aber wo ich auch sagen muss, ja, das ist ein wirklich guter Schauspieler, wenn ich mir den so ansehe und was er auch immer so spielt. Und ich kann schon verstehen, dass er hier auftaucht.
Ich habe ja gesagt, dass mich diese Filme jetzt halt nicht so teasern, wo ich sage, okay, cool, das ist interessant für mich, jetzt will ich gucken oder sonst was, ne? Da kommt jetzt aber keine Ahnung. Also, so. Ich muss aber sagen, bei Moonlight hat mich das gecatcht. Ich habe Moonlight gesehen, ich weiß gar nicht warum, aber ich habe ihn gesehen und da fand ich diese Story von ihm so wahnsinnig traurig. Also ich muss ja, also, du hast ihn gesehen? Oder?
Ja, ich habe Moonlight gesehen, ja.
Und ich muss mal kurz über Moonlight reden. Ich meine, der Film, der jetzt vor fast 8 Jahren rausgekommen ist, kann man den auch spoilern? Naja, ich glaube nicht. Ich tue es einfach mal so ein bisschen. Der in seinem ganzen Leben nur eine Liebe gefunden hat und sonst immer alleine war. Da muss ich sagen, boah, der hat mich gecatcht in dieser Hinsicht. Fand ich wahnsinnig traurig. Ich weiß gar nicht, ob ich mir einen zweiten Film mal angucken werde. Ich glaube nicht. Aber ich fand Moonlight halt sehr, sehr ergreifend. Wirklich ein wunderschöner Film, der aber mich auch ein bisschen mehr traurig gemacht hat. Ein anderer Film, wo ich noch generell nicht mal ansprechen wollte, zur aktuellen Jahreszeit, Leave the World Behind. Ich fand den Film, ich weiß nicht, wie er in der breiten Masse angekommen ist, ich fand diesen Film großartig.
Ich fand den gut, aber auch nicht wahrscheinlich nicht so großartig wie du. Ich fand den gut.
Ich fand dieses ganze Setting, ich fand dieses ganze Ding gut, diese Idee. Und ihn da auch wieder, wie er da präsent ist. Er ist ja, wie ich die Filme interpretieren kann, ein großer, schwarzer, langer Mann. Krass. Der hat aber auch so eine Aura an sich, wie er das da spielt, genauso wie bei Green Book. Eine ruhige, bestimmende Art. Und das finde ich halt großartig. Mahershala Ali, ich finde, vielleicht ein bisschen hoch angesetzt, weil er noch nicht so viele Filme gemacht hat, wo man sagt, okay, das hat sich bewiesen. Kann er aber noch machen und ich glaube, er wird es noch machen. Ich mag ihn sehr. Was ich kurz hier noch mit reinbringen möchte, was mir dieses Jahr irgendwie fehlt, Leave the World Behind. Don't Look Up. Und ich glaube,
Ich weiß, was du
irgendeinen
meinst.
Film habe ich noch vermisst, vergesse ich jetzt gerade, habe ich jetzt gerade dein Problem. Zwischen den Jahren kam immer so eine Art Netflix-Film raus. Wir können es über Netflix halten, was wir wollen, spielt jetzt gerade
Ja,
keine
aber stimmt, du hast
Thematik.
recht, die kamen immer in dieser Phase, beide Filme, Don't Look Up und Leave the World Behind. Die kamen immer in dieser Phase.
Ein Film, der jetzt nicht im Kino kommen müsste oder zu sehen ist, aber auf Streaming-mäßig halt wirklich ein, guck ihn dir an. Mach mal einen Tag Alkoholpause, chill mal, triff mal nicht deine Freunde, mach mal keine Party und besuch nicht die Verwandten, sondern du chillst jetzt zu Hause auf deiner Couch mit deiner Liebsten oder mit deinem Liebsten und guckst jetzt mal einen Film, der jetzt ein bisschen ab vom Mainstream ist, aber trotzdem Mainstream-Film ist. Habe ich dieses Jahr echt vermisst. Das Einzige, was vielleicht ein bisschen da ist, aber das ist eigentlich nur ein kleines Trostpflaster. Ich habe auch bis jetzt nur eine Folge gesehen, ist Squid Game, die zweite Staffel, aber das ist nicht dasselbe für mich. Mir fehlt in diesem Jahr so eine Art von Film. Eine neue, coole Idee mit vielen guten Schauspielern. Und das sind beide Filme gewesen. Ach, Weißes Rauschen war es. Der war, glaube ich, auch
Ja.
nochmal in einem anderen Jahr drin. Und auch so ein Film,
Ja,
der ein bisschen
stimmt
anders
ja auch.
ist. Bam, das wollte ich sagen. Nächster Schauspieler, Schauspielerin, Schauspielerin.
Es ist wieder eine Schauspielerin und eine, die ich auch wirklich sehr, 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 sehr gerne sehe, tatsächlich. Und ich werde jetzt ihren Namen butchern, wie wahrscheinlich 90% aller Leute ihren Namen butchern, wenn sie die aussprechen. Ich glaube, man spricht sie Saoirse Ronan aus. Bin mir aber auch nicht sicher. Aus Lady Bird, aus Little Women, den ich ja wirklich absolut liebe, aus, ich weiß nicht, aus was, aus so vielem eigentlich. Sie hat in den 2000er Jahren, sie hat ja angefangen mit Wo ist Hannah? Wer ist Hannah? Keine Ahnung. Das war ja schon Anfang, wo sie noch wirklich sehr, sehr jung war. Und ich habe sie jetzt letztens gesehen in The Outrun.
Stimmt, das war der Film.
Brooklyn mochte ich auch sehr gerne mit ihr und deswegen, ich sehe sie sehr, sehr gerne und ich finde halt, sie hat sich halt wirklich gemacht. Vor allen Dingen bei mir ist es halt wirklich dieser eine Film, der über allem thront. Das ist halt bei mir Little Women, weil ich den so, so abartig gut fand. Aber ich mag die Schauspieler einfach. Ich sehe die gerne. Ja, das ist auch eine hübsche Frau. Das kommt auch dazu. Und dann sieht man das nochmal ein bisschen gerne. Aber ich mag sie einfach. Und deswegen, ich kann da jetzt auch nicht so viel mehr anderes dann noch dazu sagen.
Ich kann da leider nichts hinzufügen. Tut mir leid, Leute.
Alles gut. Kommen wir nämlich jetzt zum nächsten Schauspieler, der einfach auch schon immer auffällt, weil er halt dann doch nicht das typische Hollywood-Äußere hat, würde ich
Genau,
sagen.
das ist so genau das Gegenteil, was du gerade gesagt hast.
Genau. Es geht aber trotzdem einen, den ich auch wirklich sehr, sehr gerne sehe. Es geht um Paul Giamatti. War ja auch schon Oscar nominiert für, wie hieß der Weinfilm nochmal? Sideways.
Sideways.
Ich weiß gar nicht, ob er letztes Jahr nominiert war für The Holdovers, den ich aber auch sehr mochte, tatsächlich.
Aber
Und Paul Giamatti.
tut mir leid, Benny, ich habe ja immer so eine kleine Liste offen. Ist er gar nicht?
Was
Das
ist er gar nicht?
Comeback und The Holdovers war nominiert als Neben- und beziehungsweise Hauptdarsteller.
Ach so. Ach, er war nicht für
Nicht bei den
Sideways
Oscars.
nominiert. Ach krass. Ich dachte, er wäre gewesen. Aber dann habe ich mich da vertan. Aber danke für die Info. Und es ist ja, was mir natürlich auffällt, wo ich das hier sehe, er war ja auch der Manager in Straight Outta Compton. Was ja auch so eine richtig schmierige Rolle war tatsächlich. Und ich sehe den
Hey.
einfach gerne. Das ist so ein, irgendwie ist das eine coole Socke. Deswegen, ich sehe den einfach wirklich gerne.
Ich muss The Holdovers noch gucken. Aber ansonsten muss ich sagen, der Schauspieler ist leider mir auch öfters an mir vorbeigerannt. Klar, man hat zwei, drei Filme gesehen, ist klar, mit Straight Outta Compton oder zum Beispiel 12 Years a Slave und sowas. Wie du schon sagst, es ist immer so einer, der immer in welchen Filmen manchmal ein bisschen auftaucht. Und The Holdovers hat er ja die Hauptrolle gehabt. Und da wurde er anscheinend auch wirklich zu Recht hochgelobt. Meine Schwägerin hat den Film gesehen und die liebt den Film auch. Die fand ihn so klasse.
Hol du was? Ja, kann ich mit verstehen. Das ist ein richtiger Wohlfühlfilm, meiner Meinung nach.
Ja.
Anderer Film, witzigerweise hatten wir vor zwei, drei Folgen, jetzt kann ich das nochmal erwähnen, weil ich habe es damals vor zwei, drei Folgen erwähnt, als ich mit Alex die Folge gemacht habe zu den amerikanischen Präsidenten, hatte ich ja den Film The Ides of March reingebracht, wo er ja auch mitspielt. Und er ist nämlich
und
diese...
Und Ryan Gosling, ne?
Genau, auch mit Ryan Gosling, stimmt, den hatten wir heute auch schon. Wo er nämlich, ich habe es damals in der Folge gesagt, es gibt diese eine Szene in diesem Film, die so entscheidend ist eigentlich für den ganzen Film, wo er dann auch später auch gesagt hat, das sagt nämlich dann witzigerweise die Rolle von Paul Giamatti, das kann ich nämlich dann jetzt so sagen, in The Ides of March, wo er dann sagt so, als die durch diese Tür gekommen sind, da hatte ich schon gewonnen. Und das ist ein bisschen mit die wichtigste Szene in The Ides of March und er spielt das halt einfach so gut als der Kampagnenmanager von dem Gegner von George Clooney. Und das ist, und ich weiß nicht, hat halt schon so für mich so ein paar ikonische Sachen einfach gemacht. Aber kommen wir zu einem, der wahrscheinlich noch ein paar größere, ikonischere Sachen gemacht hat.
Joaquin Phoenix.
Angefangen als Bösewicht in Gladiator 1, Anfang der 2000er und an dem Ende kannst du halt sagen, wir hatten. Und ich meine, es gab ja diese Phase in den 2000er, das vergisst man heute ja einfach so gerne, wo er gesagt hat so, ja, ich höre auch mit Schauspielern, werde jetzt Rapper und sowas, was ja dann letztlich alles nur für diese Fake-Doku war. Aber damals hat man es ihm abgenommen damals. Man dachte, ja, er macht das jetzt, zieht das jetzt wirklich durch. Und ich meine, das ist halt einfach, er hat in The Master mitgespielt, er hat in Her mitgespielt. Natürlich Joker. Reden wir jetzt mal größtenteils über den ersten, würde ich sagen, weil der halt einfach dann doch den größeren Impact hatte. Und ich hast du mittlerweile gesehen, Beau's Afraid?
Nee, habe ich nicht, werde ich auch, glaube ich, nicht.
Ja, es also, ist, ich glaube, es ist auch es ist so ein Spalte, der gefällt nicht jedem, der ihn sieht. Das ist ein ganz komisches Ding irgendwie so.
Also jetzt haben wir wieder einen Schauspieler, den ich ja, du weißt es ja, den ich irgendwie sehr feiere und irgendwie bis mein Herz da verloren habe. Gehen wir von der Liste aus mit ab 2000er. Vorher hat er auch, glaube ich, auch nur 8mm gedreht. Mit,
ja, so kleinere Sachen.
Nicolas Cage, wo er dann, ja doch, da war eine größere Nebenrolle, aber, achso, bei dem Film, ja, genau.
Also davor Science war auch noch, Science war Science auch noch vor 2000 wahrscheinlich?
Nee, war danach.
Ach, war danach, okay.
Und wie gesagt, Gladiator fand ich ihn halt, boah, fand ich ihn da eklig als Bösewicht, aber natürlich, so musste er halt da gewesen sein. Und dann Science, ich mag den Film. Ich finde ihn gut. Ich finde Science gut. So. Und zu dem Thema, die Aliens landen auf dem Wasser und auf dem Wasserplaneten, obwohl sie dagegen anfällig sind. Ja, ey. Junge, früher waren die Seefahrer sind auch auf irgendwelchen Schiffen gestiegen, sind irgendwelche Meeresrouten gefahren, wo sie gar nicht wussten, wo sie hinkommen und konnten auch nicht schwimmen und waren immer der Gefahr ausgesetzt, wenn das Boot sinkt, dann sterben sie, weil sie nicht schwimmen können, so nach dem Motto. Also, Science ist ein cooler Film. The Village, ja, es ist halt ein Film, den ich gesehen habe, weil natürlich der halt von Night Shyamalan wieder war. Helden der Nacht ist auf dem Film ein Thriller, der untergegangen ist. Ich kann es verstehen, dass er untergegangen ist, aber ich finde, eigentlich ist er ein cooler Thriller.
Den hatten wir zusammen gesehen im Kino, oder?
Den haben wir zusammen gesehen im Kino. Ja. Wenn der in den 70ern so gedreht wäre, das wäre so ein geiler 70er-Jahre-Film, oder einfach ein 70er-Jahre-Setting reinpassen, packen, dann passt das auch schon. Irgendwie fand ich ihn richtig cool. Und wo er halt bewiesen hat, also Inherit weiß natürlich die Mängel, da habe ich das Buch vorher gelesen, fand ich ihn auch, hat mir auch Spaß gemacht, der Film. Natürlich Joker. Joker war der halt herausragend. Und weil ich, wie gesagt, bei dem Joker ihn nicht als wirklich einen Batman-Joker gesehen habe, in diesem Batman-Universum, fand ich ihn dadurch auch in Joker 2 gut, weil er halt Arthur Fleck gespielt hat, eine gestörte Persönlichkeit. Und das hat er auch im zweiten Teil für ihn als Arthur Fleck gut gemacht. Klar, es ist kein Joker, wie wir ihn aus dem Batman Dark Knight Rises-Universum kennen. Aber wie er den Arthur Fleck spielt, die Persönlichkeit dort ist, mit den Leuten da dort klarkommt, auf seine Art und Weise, finde ich ihn da echt gut. Und Napoleon habe ich damals den Anfang so ein bisschen geguckt. Napoleon war ja auch ein Film, der ein bisschen zerrissen ist. Ich glaube, es liegt auch einfach daran, dass er einfach nicht richtig geschnitten wurde. Ich finde, als die historische Figur Napoleon, könnte man auch keinen besseren Schauspieler als ihn nehmen. Ich finde diesen Mann großartig. Besonders wenn er so ein bisschen mehr die kaputten Rollen spielt.
Ja, genau, das
hat er für mich irgendwie mehr sagen,
so. Deswegen muss man ja sagen, Hör hat ja so ein bisschen so dieses, weil das Bild alles immer so sauber und so clean ist, aber er selber ist ja eigentlich auch eine komplett kaputte Rolle eigentlich in diesem ganzen Film.
Ja, finde ich gar nicht mal so mein Film. Hör.
Kommen wir mal auf eine Hör zu sprechen, nämlich auf Platz 25. Wieder eine, die finde ich, ich glaube jetzt so, wenn du jemanden fragen würdest, nicht unbedingt jeder wüsste, wer das ist, tatsächlich. Und zwar geht's um Carey Mulligan und ja, wir hatten vorhin schon mal eine Liebe zu Drive oder besser gesagt in der letzten Folge. Und nicht nur deswegen finde ich sie super, wir hatten es auch schon mal vor einem der ersten Filme von der Folge, wir hatten mal über Promising Young Women gesprochen.
Ja.
Wo sie die Hauptrolle spielt und wo sie so absolut ständig und sie, wenn man mal so guckt, sie hat in den 2000ern immer einen vielen größeren Film, auch wenn nicht mal die Hauptrolle gespielt. Sie ist in Inside Llewyn Davis, den ich auch sehr schätze. Und hier sind wir wieder bei diesem Ersatzteilfilm, den ich vorhin schon bei Andrew Garfield erwähnt habe. Der, ich sag mal so,
wie heißt der denn jetzt?
Jetzt habe ich nämlich auch nachgeguckt. Der Ernsthafte, die Insel, heißt im Deutschen Alles, was wir geben mussten. Und da spielt
aus welchem Jahr denn?
Aus dem Jahr 2010. Never Let Me Go heißt der im Original. Und da spielt sie, Keira Knightley, Andrew Garfield und Dominic Gleeson spielen also die Hauptrolle. Und das ist halt im Endeffekt, muss man halt sagen, das ist der Ernste, die Insel. Wo sie halt einfach so ein menschlicher Ersatzteil Lara spielen. Und da war sie auch schon dabei. Und sie war in Shame dabei. Krasser Film tatsächlich, mit Michael Fassbender als Sexsüchtigem. Und sie spielt seine Schwester, was dann auch mal zu ein bisschen weirden Situationen führt, würde ich es mal so nennen. Man weiß immer nicht so, ist das wirklich hier so geschwisterliche Liebe oder ist da mehr? Und das finde ich, das bringen sie in den Film wirklich sehr gut rüber. Sie kam damals auch ein bisschen zu Fame durch An Education, was ja eine Nick Hornby-Verfilmung war. Ich war damals sehr, sehr viel von Nick Hornby gelesen, deswegen kannte ich das natürlich, aber der Film war jetzt auch nicht, ich sage jetzt nicht mehr, der war jetzt nicht so der ganz große Hit. Aber sie ist immer mal wieder hier und da aufgetaucht. Brothers, den Film mochte ich sehr gerne, da spielt sie immer nur eine kleine Rolle mit Tobey Maguire und Jack Gyllenhaal. Oh, stimmt, Maestro. Maestro kam ja auch noch letztes Jahr. Der war auch noch mal ein relativ großer Film, wo sie ja dann seine Frau und spielt.
Ist Maestro nicht der Schwarz-Weiß-Film mit
Bradley Cooper?
Bradley Cooper?
Genau, wo er den Bernstein spielt. Ich hab vergessen, wie er Leonard Bernstein spielt. Deswegen, also ich finde halt, sie ist ein Schauspieler. Ich finde halt, die kommt halt, wie ich schon gesagt habe, ich finde nicht, dass sie jetzt irgendwie so groß bekannt ist. Ja, meine Liebe für Drive, alles gut. Great Gatsby ist wahrscheinlich noch so ein Film und natürlich Stolz und Vorurteil. Wo es ein bisschen mehr die breitere Masse abgeholt wird. Was jetzt nicht unbedingt so meine Filme sind tatsächlich. Aber ich mag sie halt trotzdem sehr gerne. Und Promising Young Women war für mich ein absoluter Überraschungshit. Den habe ich damals gesehen. Ich habe jetzt gar nicht so viel erwartet bei dem Film. Und der war absolute Klasse. Den mochte ich richtig gerne.
Der war wirklich, also, wenn man mal so einen Film sehen möchte, wo man sich so denkt, so, ach Junge, ich kenne das alles schon. Könnt mich nicht verarschen oder irgendwie noch überraschen. Guckt euch den Film an. Vielleicht kommt da noch ein bisschen was. Ja, ich weiß, seine Thematik in Richtung ein Twist ist kein Twist mehr, wenn man sagt, in dem Film kommt ein Twist vor, aber der Film hat eine coole Story, der Film hat eine herzergreifende Story und er ist spannend und es kommen immer wieder Momente, wo du sagst so, okay. Und so viele Filme mit ihr habe ich noch nicht gesehen, aber ihr kennt es.
Hattest du Saltburn? Ich weiß, das war ein großer Hit.
Nee, Saltburn habe ich nicht gesehen.
Ich auch nicht, okay, gut.
Das ist wieder, da sind wir bei diesem Thematik, oder ich verwechsel die Filme gerade, Coming-of-the-Age-Film.
Ja, das war ja hier mehr so wieder dieses Reichen-Ding und sowas, was ja so viele so gefeiert haben.
Dass aber mit
so
reichen gesagt. Teenager.
Ja, ja, genau. Ich habe ihn auch nicht gesehen.
Oder sonst was. Das war mir dann wieder zu langweilig. Oh, die reichen Teenager haben ja so ein Problem. Oh Gott, ja, oh. Die nehmen das gute Kokain, aber sind eigentlich voll unglücklich. Oh Gott, ja. Fickt euch. Sorry, Alter, ey, da kann ich keine Verbindung dazu kriegen, dass ich irgendwie Mitleid mit denen habe.
Kommen wir zu Platz 24 und einem Schauspieler. Es überrascht mich wirklich. Also ich kann nicht mal sagen, dass ich das schlecht finde, dass sie hier auftaucht. Ich finde schon, dass es ein sehr guter Schauspieler ist und der hat auch krasse Rollen gespielt. Trotzdem bin ich einfach der Meinung, dass der gar nicht so viel beachtet wird. Deswegen überrascht es mich, dass der hier so weit oben auftaucht. Und zwar geht es um Jesse Plemons, a.k.a. dem Ehemann von Kirsten Dunst, a.k.a. Matt Damon, so war das ja sein Spitzname aus Breaking Bad. Und ich kann es verstehen, dass er auftaucht. Der hat viele gute Rollen gespielt und auch viele so schauspielerisch anspruchsvolle Rollen. Er war in The Killers of Flower Moon, er war jetzt zuletzt in Civil War, wobei da sein Part relativ klein war, aber sein Part war eindrücklich für den Film tatsächlich.
Er war eindrücklich, wie er da steht mit seiner komischen weißen oder pinken Plastiksonnenbrille da. Er hat immer wieder was Geiles gemacht. Black Mirror hat eine coole Folge gemacht.
Stimmt, ja, stimmt.
The Irishman ist er dabei gewesen. Ein interessanter Film, wo jetzt auch wieder die Streaming, also die Streaming.
I'm thinking of ending Ideen things, ne?
Ja, also ich habe den Film gesehen und ich dachte mir so, okay, man muss jetzt mal ein bisschen reinkommen. Aber wenn man drüber nachgedacht hat, war es dann eigentlich auch wieder ein cooler Film, ey. War wieder eine neue Idee. Wo hat er noch? Achso, wir bringen zwar nicht viele Serien mit dabei, aber Fargo, zweite Staffel, war das.
Ja. Für mich die beste Staffel.
Da hat er mit seiner Frau ja mitgespielt. Auch, ja geil, eine coole Rolle wieder. Er spielt ja halt immer so ein bisschen, manchmal so ein bisschen den Dümmlichen. Also diese, dadurch, dass er so ein etwas größer gewordener Kastenkopf so ist, hat er bei manchen Filmen so ein bisschen so etwas Einfältiges. Game Night zum Beispiel spielt er ja, glaube ich, den Typen, den ja keiner ab kann da.
Ja.
Genau. Aber im Endeffekt sieht man ja auch bei Breaking Bad oder auch bei Civil War oder Kill of the Fallen, er spielt halt auch halt Bösewichte, wo man es vielleicht auf den ersten Blick gar nicht mal so sehen kann oder so.
Ja, genau. Absolut. Also deswegen, also für mich ist es auch tatsächlich, ist eine positive Überraschung bei mir, dass er hier so weit vorne vorkommt. Bei der nächsten ist es für mich eine Überraschung. Ich muss halt, da muss ich ausholen. Ich habe es hier schon mal erwähnt. Oh. Platz 23 ist Penelope Cruz. So, ich habe es hier schon mal erwähnt. Ich bin ein großer, ich würde schon sagen, großer Fan. Ich bin ein großer Fan von den Almodovar-Filmen, die ja jetzt, ich sag mal so, in Amerika und auch hier in Deutschland jetzt nicht so.
In Amerika.
Ja, Amerika. Die da jetzt nicht so diesen großen Anhang haben tatsächlich, weil in diesen Almodovar-Filmen ist sie super. Muss ich ganz ehrlich sagen, da spielt sie, sie ist ein Volver drin, sie ist ein, der letzte da vergessen. Sie spielt ja echt in 5, 6, 7 Filmen von Almodovar. Und da ist sie wirklich immer schauspielerisch super. Das Ding ist halt bei ihr, finde ich, in ihren Amerika-Filmen war sie jetzt nie so krass überragend. Deswegen überrascht es mich fast, dass sie hier so weit vorne auftaucht, um ehrlich zu sein. Ich meine, ich mag Christina Barcelona, habe ich vorhin schon mal erwähnt. Vanilla Sky ist ja immer so ein Film, der wird immer so ein bisschen belächelt, sage ich mal, obwohl ich den auch sehr gerne mag, tatsächlich. Nee?
Also ich finde ihn gut.
Ich mag den deswegen auch tatsächlich.
Deswegen Tom Cruise, hallo, warum auf Platz 60, Digga?
Deswegen, und Parallele Mütter und wie gesagt, so Volver, so diese ganzen Almodovar-Sachen, die mag ich halt zerrissene Umarmung, die mag ich halt, ich liebe die alle, deswegen, ich würde ja schon sagen, dass ich ein großer Horror-Fan bin. Aber ich finde jetzt
das
so.
Das bedeutet ja, wenn du das sagst, dass diese Filme nicht Mainstream sind, entweder dass sie einfach gehalten sind oder irgendein Asiat sich durch ein Hochhaus oder einen Zug boxt.
Es sind halt meistens so Familiendramen, spanische Familiendramen, ne? Pain and Glory war der, Leid und Herrlichkeit heißt der Deutsche, den ich noch meinte, der kam jetzt vor 2, 3 Jahren mit ihr als die Mutter von Antonio Banderas. Also so ein Zeitsprung, die Mutter war so natürlich nicht jetzt unbedingt, wie das Alter wäre. Ich weiß, die war in Blow. Es war noch ein sehr guter amerikanischer Film tatsächlich mit ihr.
Mit Johnny Depp.
Genau. Aber ansonsten, wie gesagt, ich glaube halt einfach so, dass die amerikanischen Filme mit ihr gar nicht so sie widerspiegeln, wie gut sie eigentlich als Schauspielerin ist. Deswegen finde ich es gut, weil ich die Almodovar-Filme mit ihr mag. Ich kann aber auch verstehen, wenn man jetzt so als anderer Zuschauer sagt, die ist vielleicht ein bisschen zu weit oben eingeordnet.
Also ich kenne sie halt durch die Filme, die du gerade genannt hast, auch mit der, also mitunter natürlich Below und Vanilla Sky, wo sie halt ja noch ja, die weibliche Hauptrolle gespielt hat und sich eingeprägt haben. Und das Problem ist, ich mag halt diese spanischen oder südamerikanischen Filme nicht. Ich kann da keine Verbindung aufbauen. Das ist für mich andere Länder okay, aber diese Filme sind manchmal, es gibt Ausnahmen, natürlich, es gibt Ausnahmen, aber nicht so Filme, die mich so wirklich interessiert. Und wenn das noch in Richtung Familiendrama geht, weiß ich nicht. Bei Ferrari hat es mir noch so gefallen, als kleine Femme Fatale mit Adam Driver.
Perfekte Überleitung. Deswegen lass ich dich jetzt gar nicht weiterreden. Perfekte Überleitung. Mit Adam Driver.
Du lässt mich nicht weiterreden. Dankeschön, dass du mich nicht weiterreden lässt. Vielleicht kann ich was zu Adam Driver.
Ja, sag mal was zu Platz 22.
Ich sag mal zu Adam Driver. Adam Driver habe ich so kennengelernt und lustigerweise in meinem Westflügel meiner Wohnung guckt gerade meine liebe Frau zum zweiten Mal Girls durch. So, und das ist ja egal, wir reden nicht über Girls, aber dadurch kenne ich Adam Driver. Denn jedes Mal, wenn ich einen Film mit Adam Driver gesehen habe und meine liebe Frau ins Zimmer kam, hat sie gesagt, oh, das ist der Typ aus Girls. Und ich meine auch so, ich so, oh, das ist der Typ aus Girls. Bis er mittlerweile irgendwann nicht mehr einfach nur der einfache Typ aus Girls war, sondern ein wirklich ernst gemeinter Schauspieler ist. Punkt 1, der mich zu Adam Driver irgendwie gedacht hat, ui. Punkt Nummer 2 war natürlich Star Wars, der siebte Teil. Oh, Erwachen der Macht? Nein.
Doch, doch.
Das war der siebte? Doch, dann Erwachen der Macht. Die Szenerie, wo er den Helm abnimmt und alle denken sich so, oh, er war man auch vielleicht ein bisschen fies zu dem Zeitpunkt, aber das war halt manchmal so. Am Anfang hat man den halt nicht wirklich ernst genommen. Und mittlerweile finde ich Adam Driver halt wieder einen richtig coolen Schauspieler. Ich weiß, glaube ich, einen Film, den magst du, glaube ich, sehr. Ich rate mal nachher einfach mal ins Blaue. Hat aber auch Filme gemacht, die jetzt irgendwie ein bisschen, naja, waren.
Welchen Film meinst du, den ich sehr
Ich.
mag?
A Marriage Story.
Marriage Story, ja. Marriage Story ist ein super Film. Und nicht nur den. Also, ich finde halt
Ne?
generell, also, wie du schon gesagt hast, er war halt ein Star Wars. Und deswegen finde ich halt, ich finde es so krass, dass er ein Star Wars ist, weil es ist ja. Also, gibt es ein more. Also, ein mehr marketingzerpflücktes Franchise als Star Wars? Ich weiß es nicht. Vielleicht noch das MCU. Und trotzdem ist der ja trotzdem noch mal noch in so vielen so, auch so Arthouse-Filmen dann dabei. So weiße Rauschen, wie wir es ja schon hatten, oder dann auch sowas. Aber der hat halt auch immer noch so, ich sag mal so locker flockige Filme. Logan Lucky fand ich super. Den habe ich so
Dankeschön,
gemocht.
danke. Den Film habe ich einmal gesehen, der war ja noch mit, oh, wie hieß ein anderer Schauspieler?
Channing Tatum.
Genau. Ich wollte einfach der große weiße, einfältige Mann, ja, Channing Tatum. Und er hat ja diesen einarmigen Bruder und Barkeeper gespielt. Ich fand, dieser Film hat einfach wieder Spaß gemacht. Und mit Daniel Craig und so, weißt du,
Ja,
es war
genau.
irgendwie so ein bisschen Long Lucky, nicht Long Lucky, Layer Cake-mäßig,
Ja,
so ein bisschen
genau.
der Film. Einfach unterhalten, ein bisschen Film, der anders war. Black Klansman auch, ein Film, der in kleinen Kinos lief, aber auch wieder unterhaltsam war. Ein Film, wo ich gesagt habe, okay, ich gehe jetzt hier raus, der Film dauert einfach viel zu lange. Dieses Projekt hättet ihr einfach
The Last
scheitern lassen
Duel?
sollen, weil es einfach. Nein. Don Quixote.
Ach so, ah ja.
Das hat sich ja hingezogen wie sonst was. Da haben sie den Film rausgebracht. Ich habe ihn in der Sneak Peek gesehen und ich musste rausgehen, weil ich dachte so, ey, ihr kommt nicht auf die Pötte, Alter, der Film ist viel zu lang. Und eben natürlich auch beispielsweise, die ich auch gut finde, Ferrari und ich finde House of Gucci war gut mit
Ich
ihm.
mochte House of Gucci tatsächlich auch. Ich fand ihn nicht so schlecht wie andere. Und ich
Ja, bis
mochte,
auf
weil
hier einer meiner Nicht-Lieblingsschauspieler,
Jared
ja, er hat die Rolle komplett versaut. Sorry, Alter,
Leto.
der war einfach sowas von overacted, ey.
Und weil ich ihn gerade schon erwähnt habe, wollte ich noch mal kurz einen Ring schmeißen. The Last Duel war für mich auch ein überraschender Film. Ich hätte nicht erwartet, dass der mir so gut gefällt, tatsächlich, wie er mir dann gefallen hat. Der mit
Ich muss ihn noch mal gucken. Der ist ja noch
Matt Damon und Ben
mit
Affleck.
Damon.
Ja. Doch, und dem muss ich sagen, das war für mich ein Überraschungsfilm, weil ich habe nicht erwartet, dass der mir so gut gefällt, weil der auch generell ja auch immer so ein bisschen weggeschwiegen wurde, sag ich mal. Der wurde ja auch nicht wie groß beworben oder sowas. Und den fand ich auch schon wirklich, ja, fand ich, der war spaßig. Ich hatte nicht erwartet, dass der mir auch, dass ich den auch so witzig finde teilweise. Und deswegen, The Last Duel hat mir sehr gut gefallen.
Und natürlich hat dir gefallen The Silence mit Andrew
Ja,
Garfield.
das Thema hatten wir ja schon. Silence ist einfach meiner Meinung nach ein unterschätzter Mann, Scorsese-Film.
Weil er halt so lange
Ja,
dauert und man
ich
denkt sich
glaube, das ist
so.
das Ding für die meisten, dass der so Ewigkeiten lang ist.
Und die Story, wie bringen wir den Christentum nach Japan? Und du
Ja.
denkst dir so, ich habe mit hoher Wahrscheinlichkeit mit beiden Elementen absolut nichts am Hut, Digga.
Ja, das ist wahrscheinlich das Ding bei dem Film, bei der ist halt wirklich, ich finde ihn halt wirklich gut. Kommen wir zum nächsten Schauspieler. Ich finde es gar nicht so schlecht, wenn hier mal einer kommt, über den du vielleicht nicht so viel reden kannst, weil dann können wir ja mal ein bisschen Tempo aufbauen, weil wir hängen ganz schön. Toni Leung. Ich habe so viele Filme mit ihm, die ich mag. Ich find's interessant, dass er hier vorkommt. Ich glaube, so dem Westen so bekanntester Film ist wahrscheinlich ehesten noch sowas wie Hero, der hier auch schon mal ein, zwei Mal vorkam bei den Filmfellas, oder sowas wie Shang-Chi, wo er den Bösewicht spielt. Aber das ist jetzt halt ein MCU-Film, das nehme ich so ein bisschen raus. Er hat dann vor allen Dingen so, ich sag mal so, asiatische Größen gespielt, wie In the Mood for Love, wie Chungking Express und natürlich wie Infernal Affairs, was ja das Original ist von Departed, wo er, glaube ich, die. Ich wollte jetzt sagen Leo-Rolle, aber ich glaube, ja, doch, er ist auch im Endeffekt so gesehen die Leo-Rolle in Infernal Affairs, also im Gegenstück zu Departed. Und es ist für mich ein großer asiatischer Schauspieler. Ich finde es überraschend, dass er hier so weit oben vorkommt. Hardboiled habe ich witzigerweise letztens noch gesehen. Das ist ja einer dieser großen Heroic Bloodshed-Filme von John Woo, wo er noch in Asien gedreht hat, wo er ja auch so gesehen einen halb böse bis halb guten spielt. Tony Leung sehe ich gerne. Überrascht mich, dass er hier vorkommt. Ist aber eine positive Überraschung. Auch wenn ich ihn wahrscheinlich sogar selber, obwohl ich ihn mag, nicht so weit vorne eingeordnet hätte. Ist ja wahrscheinlich aber auch so ein bisschen so, ich sag mal, so ein bisschen Diversitätsdenken. Wir bringen nochmal einen Asiaten ein bisschen weiter nach vorne. Kommen wir zu einer Schauspielerin auf Platz 20. Da überlasse ich dir das Feld. Ich überlasse dir das Feld. Du kannst reden, was du möchtest. Du bist da.
Ich glaube, du hast mich gar nicht gefragt, eben gerade, ob ich euch zu dem Schauspieler was sagen kann.
Ich habe einfach mal schon vorschnell gehandelt, sorry. Aber ich wusste, jetzt kannst du viel reden.
Es ist vollkommen okay. Platz 20 ist Tilda Swinton. Und mein Gott, wie liebe ich diese Frau. Ich muss jetzt gar nicht, ich werde Film auf jeden Fall jetzt hier vergessen von ihr. Ich sehe gerade, bei Wind in the Sky hat sie sogar auch mitgespielt. Ich muss lügen, ich weiß jetzt nicht, welche Rolle sie gespielt hat. Bei Konstantin, einer der unterschätzten Comic-Verfilmungen überhaupt, glaube ich, aber in der Fanszene doch hoch angesehen, hatte sie eine mega epische Szene mit Peter Strawman in der Gegenpartrolle. Sie als Gabriel, er als Lucifer. Hammer, diese Szene hat sich bei mir immer noch eingebrannt. Burn After Reading, man merkt so gerade so ein bisschen, die Filme doppeln sich gerade so ein bisschen. Aber ich muss es wieder erwähnen, sie hat auch bei A Bigger Splash mitgespielt. Stimmt, und da war sie einfach wieder eine gute Sau. Und wieder, ich hatte es auch schon wieder mal, nicht in dieser Episode, sondern in einer alten Episode, in nämlich einer Horrorfilm-Episode reingespielt. Einer der besten Horrorfilme meiner, wie ich finde, das Original, muss ich zugeben, habe ich nicht gesehen, sondern nur das aus 2018, Suspiria, wo sie einen alten Mann spielt, fand ich auch einfach nur mega gut. Und jetzt muss ich noch ein bisschen durchschauen, was sie noch gespielt hat. The Killer war sie mit dabei. Wobei da die Rolle, okay, fand ich jetzt nicht so mega wichtig oder so wow-mäßig Effekt. Ich muss kurz überlegen, aber das war gleich vor 2000. The Beach?
Ja.
Nee, war die.
Welchen ich nochmal erwähnen möchte, dann vielleicht ist We Need to Talk About Kevin. Das ist wirklich ein Film, der geht in die Magengrube. Es hat, ich nehme jetzt mal so ein bisschen vielleicht das Thema vorweg, es geht auch um Amoklauf und We Need to Talk About Kevin ist ein harter Film, aber sie ist halt auch krass gut in dem Film.
Ich finde auch ihr merkt es gerade in dieser Episode und dann auch in der letzten Episode, bei mir ist immer noch so viel mit Erscheinungsbild, wie kommt ein Schauspieler oder eine Schauspielerin rüber. Und ich finde sie als, wie sie rüberkommt, auch mega interessant. Ist eine mega interessante Frau, die interessant anzusehen ist und allein deswegen kann ich sie mir auch erstmal nur anschauen und bin fasziniert von dieser Rolle, von dieser Statur und finde sie von ihrer Art her auch irgendwie cool. Man hat ja manchmal das Gefühl, ich kenne diese Person nicht, aber irgendwie glaubt man auch, dass man sie kennt. Und sie ist auch wieder eine, mit der man sagen würde, komm, wir gehen in eine Hotelbar und trinken dort vielleicht kein Bier, sondern irgendwas anderes, aber ich finde sie irgendwie cool.
Kommen wir zu einer Schauspielerin, die haben wir witzigerweise vorhin schon erwähnt und es überrascht mich hier aber tatsächlich, dass sie drin vorkommt. Es ist dasselbe, wie ich es vorhin schon bei Rachel McAdams gesagt habe. Sie ist mir sympathisch, ich sehe sie auch ganz gerne, aber ich habe sie jetzt nicht so als die große Schauspielerin irgendwie so in meinem Kopf abgespeichert. Und zwar geht's um Kirsten Dunst, ein paar Plätze sogar noch vor ihrem Ehemann. Und wenn ich jetzt mal so gucke, weil jetzt wollte ich nochmal wissen, was waren denn so die großen Filme, wo sie dann wirklich ernsthafte Rollen gespielt hat? Klar, sie war jetzt halt dieses Jahr in Civil War. War sie auch gut? Da hat sie auch wirklich.
Da war sie auch sehr gut, Mann.
Da hat sie auch sehr gut geschauspielert, ja.
Melancholica.
Ja, Melancholia, ja. Sie war halt auch sie war halt auch eine Nebenrolle in Vergissmeinnicht, also Turtle Sunshine, das Button Smet. Und, sorry, Dennis. In einem meiner liebsten Sofia Coppola-Filme, The Virgin Suicides, spielt sie halt auch eine gewichtige Rolle. Also sie hat schon große Filme tatsächlich. Klar, sowas wie Interview mit einem Vampir, das war halt noch in den 90ern, da war sie halt auch noch ein Kind. Aber ich muss jetzt sagen, ich weiß nicht, ich habe sie jetzt nicht so als eine der großen Schauspielerinnen tatsächlich so abgespeichert, aber ja. Aber du, wie du schon sagst, Civil War war sie wirklich richtig gut. Da kann man auch nichts gegen sagen.
Es gibt ja Schauspieler, Schauspielerinnen, wo man immer sagt, ja, die kennt man und man kennt da ganz viel davon. Und es gibt welche, wo man es halt nicht so wirklich weiß. Wie bei ihr zum Beispiel, wo man denkt, warum ist die eigentlich so berühmt? Aber irgendwie sind sie es. Und dann denkt man sich so, okay, das wird schon irgendwie ein Grund sein, dass sie sich in mein Gehirn eingefressen hat oder irgendwie bei jeder Person. Und das ist halt auch wie anscheinend bei Kirsten Dunst der Fall. Und wie gesagt, die beiden Filme, die ich jetzt erwähnt habe, wenn man zwei gute Filme gemacht hat, dann hat man schon auch so ein bisschen Daseinsberechtigung. Und bei Spider-Man hat sie auch mitgespielt, das hast du auch nicht vergessen, bei drei Filmen, wo sie hier. Mensch, ist genau. Mary Jane gespielt hat.
Kommen wir zu einer anderen Schauspielerin, die einer Teenie-Serie entwachsen ist, die sehr populär war, als wir noch Jugendliche waren, nämlich Dawson's Creek damals. Und wir reden natürlich über Michelle Williams. Und das ist auch so eine Schauspielerin. Ja, ey, das ist witzigerweise eine Schauspielerin. Ich finde halt, die ist eine Schauspielerin, die siehst du halt wirklich nur immer nur so, ich sag's mal so, in Arthouse-Filmen oder halt so einen groß, also einen erfolgreichen Independent-Film. Ich glaube, so einen richtigen so Mainstream-Film siehst du sie halt wirklich sehr, sehr selten. Du könntest vielleicht sagen, du könntest vielleicht einen Case dazu machen, dass sie in The Fablemans die Mutter gespielt hat, was ja sowieso ein Steven Spielberg-Film war. Aber trotzdem war es sogar für Steven Spielberg-Film, war das ein eher Indie-Film, würde ich fast schon sagen. Und sie hat halt, ich habe vorhin schon mal gesagt, Blue Valentine war für mich ein großartiger Film. The Fablemans mochte ich, sie war die Frau von, lass mich lügen, ich weiß nicht, ob es von Jake oder von Heath Ledger war, in Brokeback Mountain, die sie gespielt hat. Und sie hat halt immer so diese Filme, ich sage jetzt mal so diese Independent-Filme, die dann groß werden, weil die halt so Preise bekommen, wie Oscars und sowas. Aber sie ist halt nie so eine, die jetzt in den großen Mainstream-Filmen mitgespielt hat. Hat sie nie. Sie war bei Manchester by the Sea. Ist auch so ein Film, den ich immer noch sehr, sehr hoch halte, den ich wirklich sehr gerne mag. Witzigerweise steht hier ein Film drin, Meek's Cut-Off. Den kenne ich, den habe ich gesehen damals. Der war. Das war überhaupt, also ist, es würde mich nicht wundern, wenn ich hier in Deutschland keine 10 Leute finde, die diesen Film kennen. Bin ich ganz ehrlich, der ist so unbekannt. Das ist so ein richtiger Slow-Western, wo die versuchen, irgendwie durch die Prärie zu reisen. Und, wie es der Name auch schon sagt, die wollen halt eine Abkürzung nehmen und das geht halt derbe schief. Und das ist so ein richtig krasser Slow-Burner. Deswegen, wie gesagt, es wundert mich, dass der hier überhaupt erwähnt wird, weil es ist einfach so ein krasser, unbekannter Film ist. Ich finde sie als Schauspielerin gut. Ich weiß nicht, ob ich sie auf 18 gepackt hätte, aber ich finde sie auch gut. Ich finde sie hat es auch verdient. Und ich will ja auch nichts Negatives über sie sagen. Ich mag sie. Nächster
Nächsten
Platz.
Platz.
Und überrascht mich tatsächlich, dass der auf Platz 17 kommt und nicht weiter vorne ist, weil man muss halt sagen, wenn man darüber redet, wer waren die größten Schauspieler seit 2000 bis jetzt 2025, dann würde man wahrscheinlich unter den ersten drei Namen, die fallen, würde dieser Name fallen. Und zwar ist es Leonardo DiCaprio. Und es gab vor den letzten 25 Jahren kaum größere Schauspieler, so vom Prestige her, als Leo. Und wir hatten dann haben Filme wie Wolf of Wall Street, wir haben Once Upon a Time in Hollywood, wir hatten The Revenant, wofür er dann endlich den Oscar bekommen hat. Wir hatten auch solche Filme wie, vorhin schon erwähnt, Great Gatsby oder Catch Me If You Can, hatten wir heute auch schon, in der letzten Folge auch schon erwähnt. Der hat einfach so Riesenfilme gemacht. Shutter Island war ein Riesenfilm, wo er Departed, wo er jetzt zweimal Scorsese war, oder Aviator, generell Scorsese, hat er gefühlt nur noch mit ihm gedreht eine Zeit lang. Und deswegen, ich finde halt echt einfach so vom Prestige gab es wahrscheinlich in den letzten 25 Jahren keinen größeren Schauspieler als Leonardo DiCaprio.
Also natürlich hat man bei ihm ja auch mal mit so einem Augenzwinkern gesagt, dieser Titanic-Gedönst und der Mann mit der eisernen Maske und The Beach. War ja am Anfang halt, er war halt jung und er war halt dieser typische Schauspieler, wo man sagt, okay, der hat ein schönes Babyface und sonst was. Anfang 2000er hat er, wie gesagt, auch noch Filme gemacht. Mit Catch If You Can und Aviator war er für mich. Ist noch nicht reingekommen, mit Gangs of New York habe ich immer noch meine Schwierigkeiten. Aber spätestens bei Departed hat er mich halt gehabt. So, dann kamen noch ein paar Filme von wegen, wo ich sagte, okay, Blood Diamond und dieser Spionagefilm, das sind Filme, wo ich gesagt habe, okay, die sind irgendwie vergesslich. Aber dann, wie du die schon gesagt hast, also ab Shutter Island, hat er nur Filme gemacht, wo er richtig, richtig gut war. Also das war nicht mal so, er hat eine coole Rolle gemacht. Bei Django
Das stimmt, den gab's
Unchained,
auch noch,
The
ja.
Wolf of Wall Street. Das war legendär. Und Don't Look Up, wo es halt auch so einfach so ein Netflix-Produktionsfilm war ja auch noch cool, wo man dachte, okay, da macht er so ein bisschen was anderes. The Killers of the Flower Moon ist nicht der, nein, weitaus nicht stärkste Scorsese-Film, wo ich den echt weiter hinten packen würde sogar. Aber da habe ich halt gemerkt, okay, er spielt halt den Typen, wie er halt so ist, wie er halt in Wirklichkeit war, der Film mit der nach einer wahren Begebenheit. Und da kannst du halt nicht einen Typen hinpacken wie bei Wolf of Wall Street oder sowas, der halt so Omnipräsenz ist. Leonardo DiCaprio ist für mich so ein, ist eine Cheat-Funktion und ich finde ihn halt viel zu tief eingesetzt. Der ist viel besser und ich bin gespannt, wen sie da noch höher eingesetzt haben. Sorry, nein.
Allein schon bei der nächsten,
Der
allein schon
Typ
bei
kann
der
es
nächsten
einfach.
Platzierung sage ich halt niemals vor Leo. Und da muss ich, wäre nett, wenn ich, lass mich einen Auftrag machen. Wir hatten vorhin schon mit Robert Pattinson, wo wir schon gesagt haben, er hat sich emanzipiert von seiner Twilight-Rolle. Und ich gehe sogar mit. Ich finde auch, dass Kristen Stewart sich mittlerweile emanzipiert hat von ihrer Twilight-Rolle. Aber ich persönlich sehe auch nicht nur Leo vor ihr, ich sehe auch Robert Pattinson vor ihr. Ich finde, Robert Pattinson hat sich viel mehr mittlerweile emanzipiert von seiner Twilight-Rolle als es Kristen Stewart. Es gibt gute Filme mit ihr, das will ich gar nicht sagen. Ich mochte sie in Spencer als Lady Di und dieses Jahr, wie hieß der Film mit in der Pumper, Love Lies Bleeding, der fand ich auch ein bisschen gewöhnungsbedürftig, aber da fand ich sie auch gut drin und ich finde sie ist auch.
Oh, den Film will ich mal sehen, ey. Den habe ich nicht geschafft zu sehen, den will ich irgendwie sehen. Irgendwie
Ja,
catcht er
der ist auch
mich.
gut, absolut. Der ist gewöhnungsbedürftig, der ist nicht für jedermann was, aber ich fand ihn gut. Und ich finde halt auch, sie hat auch gute Rollen gespielt. Also ich habe ja nicht mehr was. Personal Shopper war ein interessanter Film. Sie hat viele so interessante Filme, auch so ein bisschen Arthouse-Filme und sowas gemacht, seit ihren Twilight-Tagen. Und ich mag sie auch, aber ich finde halt nicht, wie ich es halt schon mal vorhin bei Robert Pattinson gesagt habe, mit Good Time oder sowas, wo ich sage so, sie hat für mich noch nicht diesen Überfilm gemacht, den ich so richtig, richtig geil fand. Auch wenn ich sage, ja, sie ist eine gute Schauspielerin, und ey, ganz ehrlich, Robert Pattinson und sie, die waren beide jung, ey, die haben damals die Chance bekommen, ein Franchise mitzuspielen, die haben damit Fame und Geld bekommen, kannst ja nicht mal was gegen sagen. Wenn die jetzt versuchen, als richtig.
Kannst nicht sowas authentisch Echtes machen wie die Filme für das Podcast.
Ich meine, jetzt versuchen die halt an guten Filmen mitzuarbeiten, das finde ich auch voll in Ordnung und ich schätze das auch und wie gesagt, ich mochte Love Lies Bleeding, ich habe auch nichts gegen Kristen Stewart, aber ich finde noch nicht, dass sie sich so krass von diesem Image und jetzt auch so schauspielerisch etabliert hat, dass ich sage, dass sie jetzt hier auf Platz 16 ist.
Nein, die gehört da einfach nicht rein. Klar, die hat ab und zu gute Filme gemacht. Das war schon auch in der Reihe bei der Vampir-Gedöns-Dingens hier. Willkommen bei den
Ja,
Rileys, fand
den
ich
mochte ich sehr
ganz.
gerne, tatsächlich mit James Gandolfini. Den mochte ich auch sehr gerne. Willkommen bei den Rileys.
Der war wirklich schön, aber ansonsten habe ich sie ja mal wieder bei Underwater gesehen. Ich denke mir so, ja, das ist halt so eine Schauspielerin. Sorry, nein, gehört nicht in der Liste. Müssen wir gar nicht drüber reden.
Eine,
Gehört da
die
nicht
im
rein.
selben
Ciao.
Alter ist wie Kristen Stewart, aber die doch deutlich mehr gemacht hat tatsächlich und auch mehr in die ausgezeichnete Richtung, hat auch.
Aber ich glaube, Alex ist ein sehr
Ja,
großer Fan von
sie hat
ihr.
auch. Witzigerweise, wir reden jetzt über Jennifer Lawrence. Sie hat auch diese eine Serie, diese Teenie-Serie, die sie alle lieben, nämlich Tribute von Panem. Aber ich finde, sie hat dann trotzdem noch die anderen Rollen auch mehr gehabt. Sie war in Mother, sie war, es tut mir leid, Dennis hör kurz weg. Sie war in Silver Linings Playbook, den ich sehr gerne mag. Ich weiß, du nicht. Sie war halt in Don't Look Up, heute schon mehrfach, oder auch in der letzten Folge schon mehrfach erwähnt. Sie war Oscar-nominiert für Winter's Bone, der. Das war, glaube ich, so mit ihr erster wirklich bekannt gewordener Film, der wirklich gut war. Ich mochte ihn sehr gerne. Es war auch ein sehr unangenehmer Film tatsächlich. Sie war in American Hustle. Und ich bin mittlerweile, ich glaube halt, dass sie zu den Anfangsjahren ihrer Karriere kam sie mal so ein bisschen als auch sympathische Schauspielerin rüber. Ich glaube, mittlerweile in den letzten Jahren hat sich herausgestellt, auch so, wenn man von vielen gehört hat, dass sie schon ein bisschen Arschloch sein kann. Also sie jetzt als echte Person, dass sie schon ein bisschen Arschloch ist, dass sie nicht so der leichteste Umgang ist, so tatsächlich auch in Interviews und sonst was. Darum geht es uns jetzt hier erstmal nicht. Es geht uns hier erstmal nur um ihre filmischen Darstellungen. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, wo wir jetzt einfach schon von Kristen Stewart kommen, einfach im direkten Vergleich, ist halt meiner Meinung nach Linda Welten dazwischen, zwischen diesen beiden. Und deswegen, ich würde sie vielleicht auch nicht so weit oben einsortieren, aber ich sehe auf jeden Fall, dass man sie hier mitnimmt.
Ja, aber wie gesagt, also langsam glaube ich, dass diese Liste einfach nur eine Liste ist, aber nicht eine Rangfolge ist, weil ich kann diese Rangfolge mittlerweile nicht mehr unterstützen. Also, wenn wir davon wirklich ausgehen, dass wir jetzt 25 oder bzw. 24 Jahre Filmhistorie sehen und sie kommt da halt jetzt auf Platz 15. Nee, sorry, sie ist gut, aber sie ist nicht Platz 15. Und ansonsten, die Filme hast du ja erwähnt, so. Außer, dass Silver Linings, der Film, absolut keinen Sinn macht. Der macht
So, wir kommen zum
keinen Sinn,
nächsten
dieser Film.
Platz.
Sie wetten am Ende auf ein Tanzfestival und auf ein Eagles-Spiel. Es macht keinen Sinn. Es macht keinen Sinn. Nächster Platz.
Überlasse dir gerne das Feld.
Oh. Christian Bale. Yes, Mann. Der Brother von Matthew McConaughey irgendwie.
Willst du direkt mit 2004 anfangen oder fängst du schon später an?
Also, Platz 14 ist Christian Bale. Ich glaube auch einer, der, also wer ihn nicht mag, hat irgendwie keine Ahnung von der ganzen Welt. Ein Schauspieler, der Matthew Acting irgendwie auch wieder komplett durchgezogen hat. Benny, du hast es mir gerade ein bisschen aus dem Off erzählt, ob ich gleich mit The Machinist anfangen möchte. Oder
den meinte
meinst
ich,
du auch den Film, oder?
Nee, ich Batman, meinte Machinist.
Wo er sich da komplett abgemagert hat. Also man ist ja ein bisschen, wir sind hier ein bisschen kleiner persönlicher Podcast und ich muss ja sagen, man findet manchmal Schauspieler am Anfang echt dumm, also nicht dumm, sondern nicht gut oder Filme nicht gut, wo man später merkt, ich gucke mir nochmal an und ich merke gerade, irgendwie ist es einer, wird es einer meiner Lieblingsfilme. Und so war es bei Christian Bale mit American Psycho. Ich gehe einfach mal seine Filme ein bisschen chronologisch durch. Auch wenn ich die chronologisch nicht gesehen habe, American Psycho, einer der abgefahrensten Bücher, die ich gelesen habe. Und danach den Film, ich dachte so, what the fuck, jetzt verstehe ich endlich diesen Film. Oder auch irgendwie auch nicht, aber mega gut. Und wie gesagt, dann kam mir sowas raus wie Herrschaft des Feuers. Ich glaube, Alex, du findest den ganz cool, den Film, wenn du das hier hörst. Equilibrium, dachte ich mir so, na, nee, der Film versucht gut zu sein, passt nicht. Und dann mein Filmfehler, Alex, ich weiß es noch ganz genau. Ich habe damals in seiner Wohnung abgechillt, zu zweit, und mir ist rausgerutscht, dass ich Batman Begins noch nicht gesehen habe. Und du hast es ja mal erwähnt damals, wir hatten ja unsere Videothekzeit. Und er steht auf, ich habe diesen Mann noch nie so schnell bewegen sehen, dass er gesagt hat, wie, du hast Batman Begins noch nie gesehen? Ich so, nee, habe ich nicht gesehen, keine Ahnung, habe ich irgendwie keinen Bock drauf. Wir fahren zur Videothek und holen uns Batman Begins. Und dann bin ich reingekommen, so ein oder zwei Jahre später, nachdem Batman Begins rausgekommen ist, dass ich gemerkt habe, ey, das ist ja echt ein cooler Batman auf einmal wieder. Was ist das für ein Schauspieler überhaupt? Und dann hat er einen Film nach dem anderen rausgebracht, den ich einfach nur mag. Prestige, auch Nolan. Von, der am Anfang, glaube ich, ein bisschen unter underrated war, aber mittlerweile, glaube ich, immer gemerkt wird, was für ein geiler Film es ist. Wo ich sagen muss, es passiert vielleicht ein bisschen zu viel in diesem Film, Prestige. Ein Film, den ich auch gut finde, der unbeliebt ist, aber ich finde ihn eigentlich ganz cool, weil ich ihn akzeptiert habe, wie er ist, nämlich Terminator von 2009, wo der einfach in der Zukunft spielt. Und ich finde es halt mega interessant, wie er halt zunehmend abnimmt, zunehmend abnimmt. Ich war eine Zeit ein riesengroßer Fan von dem Film The Big Short. Mittlerweile bin ich sogar ein bisschen distanzierter von dem Film, weil ich ein bisschen das oft gesehen habe und dachte mir so, naja gut, er ist ein bisschen auch zu weit, wow, mäßig. Was haben die damals alles schon gecheckt? Ist auch ein bisschen too much wieder. Ansonsten, ja, was ist mein Lieblingsfilm mit Christian Bale?
Also es ist nicht mein Lieblingsfilm mit Christian Bale, aber ich habe ja einen krassen Softspot für Todeszug nach Yuma. Ich bin immer offen für einen guten Western. Mhm. Todeszug nach Yuma war für mich einer in den letzten 20 Jahren der besten Western, die es gab, mit ihm und Russell Crowe. Und generell, wir hatten das Thema jetzt schon, also die Batman-Trilogie war natürlich einfach was Besonderes. Ich mochte The Fighter immer sehr gerne, tatsächlich.
The Fighter haben wir, glaube ich, sehr oft erwähnt.
Und Ford wie Ferrari, von vor 2 oder 3 Jahren, wenn der kam, der war, oder, ich glaube, oh, ich sehe gerade, der ist von 2019, Alter, auch schon wieder 5 Jahre her. Den mochte ich auch. Also Le Mans 66, glaube ich, ist der in Deutschland. Und das war auch ein überraschend guter Film. Und wie du hast schon gesagt, The Prestige natürlich, American Psycho, The Machinist, einfach wie der sich auch mal wieder angefuttert und abgespeckt hat, American Hustle. Und er ist halt einfach ein super wandelbarer Schauspieler, der extrem
dann wieder bei Weiß, wo er sich wieder komplett fett gefressen hat.
Ist halt einfach ein Out of the Furnace, um einen kleinen, relativ unbekannteren Film nochmal zu erwähnen, Out of the Furnace von Scott Cooper 2013, den mochte ich auch sehr, sehr gerne tatsächlich. Mit ihm und Woody Harrelson. Ich habe es vergessen, wie der im Deutschen hieß. Der ist, glaube ich, im Deutschen hieß der anders. Ich gucke es nochmal ganz. Genau, Auge um Auge hieß.
Auge um Auge. Natürlich, den habe ich doch gesehen. Das ist doch dieser Actionfilm, wo er sich dann.
Casey Affleck, genau.
Stimmt. Den Film habe ich doch hier reingebracht. Wo Woody Harrelson einer der besten. Doch. Mit einer der besten Bösewichte da spielt. Der war wahnsinnig gut. Und ich dachte mir so, warum kannte ich den da nicht? Wenn ihr Bock, doch, guckt Auge um Auge. Das ist ein richtig nicer Thriller, Action, Drama. Irgendwie hat er alle Elemente so ein bisschen zusammen. Es ist aber ein spannender Film mit herausragenden Schauspielern. Wirklich, der ist gut. Und ich mag halt Filme, wo die Leute auch wieder kleinere Filme machen, große Schauspieler. Und er war bewusst auch ein bisschen kleiner.
Finde ich gut, dass ich Platz 13 relativ schnell abhaken können, tatsächlich, weil ich sie einfach auch ein bisschen zu hoch einsortiert finde. Einfach aus dem Grund, klar, sie hat gute Filme gespielt, aber das sind alles relativ unbekannte Filme. Es geht um Isabelle Huppert, die ja auch in Amour drin war, die in Io drin war, die in Elle drin war. Das waren gute Filme in den letzten Jahren, ohne Frage. Das waren also europäische Filme, sie ist auch eine europäische Schauspielerin. Aber das sind jetzt alles Filme, die war auch in Mrs. Harris Goes to Paris, aber das sind alles Filme, die kennen nicht viele Leute. Nicht nur hier in Deutschland, die kennen wahrscheinlich auch generell einfach nicht viele Leute. Und deswegen finde ich es ein bisschen, ja, ich will ja nicht mal sagen, dass sie eine schlechte Schauspielerin ist. Nein, sie ist auch gut. In den Filmen, die ich gesehen habe, Amour, ist sie krass gut. Aber, und L. Aber ich finde halt, sie ist relativ unbekannt, dass sie dafür Next. Natalie Portman. Ich habe schon mal erwähnt, ich finde Jackie richtig gut mit ihr als Jackie, auch wenn du das dir aber nicht vorstellen kannst. Ich weiß nur, dass sie nicht gesehen. Sie hat den Oscar bekommen für Black Swan, den ich immer noch super mag. Der auch nicht.
Ich glaube, ich habe dich länger über diesen Film reden hören, als der Film wirklich geht.
Ich bin ein großer Fan von Black Swan tatsächlich. Das Leon-Thema hatten wir, aber weil Leon noch 90er ist, also fällt er hier raus. Genau, dasselbe gilt auch für Heat. Dieses Jahr war wieder May December zu sehen, der auch relativ gut angekommen ist. Ich habe ihn nicht gesehen, deswegen kann ich das so nicht sagen. In den letzten Jahren, was hatten wir noch? Wir hatten Annihilation, hier die Auslöschung. Ist halt generell so, ich bin halt immer interessiert an so Alex Garland-Filmen, deswegen fand ich den interessant, sage ich mal. Sie hatte da...
Ich habe mich so... Entschuldigung, dass ich unterbreche, aber wer erwähnt den Film? Ich habe ihn nicht gesehen. Andere haben ihn gesehen, fand ihn gut. Und Lea fand ihn, glaube ich, auch gut, oder habe ich hier nicht richtig zugehört? Dann habe ich ihn gesehen und ich dachte mir so, ja, okay, ich habe mir jetzt doch ein bisschen was anderes vorgestellt, so, weißt du? Weiß ich nicht. Ich fand ihn nicht hervorragend, so.
Du redest genau,
von diesem Netflix-Film da, ne? Von diesem, dieser...
Genau.
Wo sie halt in diese komische Wolke da reingehen.
Ja, sie war damals in Garden State, das war damals so ein kleiner Indie-Hit, sag ich mal. Und sie hatte halt ihre Filme. Ich hatte es vorhin schon erwähnt, Brothers mochte ich sehr gerne mit Tobey Maguire und Jake Gyllenhaal. Ja, sie hat ihre Filme, aber weiß ich nicht. Ich glaube halt auch, dass sie eine wirklich gute Schauspielerin. Wie gesagt, ich habe Black Swan, finde ich super. Aber... Sie hat jetzt auch nicht diesen riesen Track-Record für dich. Sie ist schon mega lange dabei. Sie ist halt...
Sie ist eigentlich VW Vendetta.
Ich finde halt nicht, dass sie so eine Schauspielerin ist, die jeden Tag einen Film rausbringt. Ich weiß nicht, jeden Tag, jedes Jahr. Ich weiß nicht, ich finde halt schon, dass es sehr... nicht so regelmäßig vorkommt, dass Filme mit Natalie Portman rauskommen. Also, weiß ich nicht.
Aber irgendwie hat sie schon viel gemacht. Das ist doch verwirrend. Wie fällt es eigentlich VW Vendetta?
Das war nicht meins. Das war nicht meins.
Ich finde das irgendwie ein bisschen schwierig.
Ich sag mal so... Ach nee, ich kann es so nicht sagen. Der Film war nicht meins.
Also ich glaube, ich glaube, der Film kommt jetzt gut auf X.
Ja, das sind halt diese ganzen Twitter. Verschwörungstheoretiker.
Also ich meine...
Das ist so. Nee, also ich glaube auch VW Vendetta, das ist so eine relativ... Nein, ich will jetzt hier unser Publikum nicht beleidigen. Also lassen wir es. Ich gehe jetzt einfach mal weiter zu Platz 11 und ich lasse dich reden.
So, Platz 11. Und langsam wird's auch fair, weil Platz 11 ist, glaube ich, eine gute Platzierung für einen grandiosen Schauspieler, nämlich Willem Dafoe. Und Willem Dafoe ist halt, ja, ich weiß gar nicht, wann ich den begonnen habe zu sehen. Ich will gar nicht mal so chronologisch seine Filme durchgehen. Mir ist eine Sache aufgefallen. Willem Dafoe war ein Schauspieler, den hast du über die Jahre immer wieder gesehen. Er hat seinen Job einfach solide, er hat den Job einfach immer sehr gut gemacht. Und was ich interessant finde bei dem, der hat entweder eine extrem gute kleine Rolle übernommen oder eine extrem gute Nebenrolle oder ab und zu sogar Hauptrollen. Also er ist auch wieder mit seiner Präsenz, wieder in seinen Film, in seine Szenen, die dieser Film ihm da hergibt, immer wieder zu sehen. Und ich mag den sehr. Also ich kann jetzt keinen Film sagen, wo ich sage, ich habe ihn gesehen und ich fand ihn da drin halt schlecht. Keine Ahnung. Okay, der blutige Fahrtgott Teil 2 hat er wohl mitgespielt. Kann ich mich nicht dran erinnern, weil ich mich auch generell nicht an Teil 2 erinnern konnte. Die Batman-Reihe hat er mitgespielt. Er hat... so unbekannt ist er gar nicht mehr, der blutige Fahrtgott mitgespielt. Aber ich glaube, der war sogar vor 2000 oder war er nach 2000? Ich glaube,
der war sogar noch vor davor.
Irgendwie nah dran. Er hat viele Filme gemacht, auch kleinere Filme. Ich finde es eigentlich auch ganz cool, wenn er mal so kleinere Filme macht, wie ich schon vorhin es erwähnt hatte. Einfach zu sagen, okay, mach mal dies, mach mal das. unterschiedlich an dein Ranking, deiner Screentime und mach mal dein Ding und bring es halt nach vorne, deine Rolle. Und das hat er für mich jedes Mal gemacht. Ich mochte ihn sehr. Und ein Film, den ich letztens ja, oder den das letzte Mal mit ihm erwähnt hatte, war ja Inside. Und da hat man die ganze Zeit nur ihn gesehen und hat es funktioniert. Ich hätte ihn noch eine Stunde weiter gucken können, diesen Film. Eine Stunde weiter, ich schwöre es euch, Leute. Drops an Willem Dafoe. Ich weiß nicht, hast du noch irgendwie einen Film, wo du
ihn ich hab, ich muss sagen, ich habe jetzt irgendwie zu Willem Dafoe eigentlich nichts mehr hinzuzufügen, außer einfach nur, weil du es erwähnt hast, so von wegen, wie man ihn kennengelernt hat, einfach nochmal kurz, I'm kind of a scientist myself, als Green Goblin im damals Tobey Maguire Spider-Man, ich mochte ihn ja damals, als er rauskam, sehr gerne tatsächlich, und einfach auch wieder so ein Geheimtipp, den ich gerne mal hier in die Runde spielen würde. Falls ihr nochmal irgendwie so einen kleineren Indie-Film sucht, wo Willem Dafoe auch drin vorkommt, The Florida Project, mochte ich sehr tatsächlich. Über so eine relativ, ich sag mal so, Asi-Mutter und ihre Tochter, und er spielt da den Hotelbesitzer, wo die wohnen.
Ja, eine so Mutter in prekären Lebensverhältnissen.
Kommen wir zu Platz 10 und hätte ich wahrscheinlich nicht so weit oben eingestuft, aber ich mag sie sehr und ich freue mich auch tatsächlich, dass sie vorkommt. Und zwar geht's um Florence Pugh. Sie ist ja so, ich sag mal so, in den letzten 10 Jahren größer geworden. Sie war, also vorher war sie einfach noch nicht auf der Map. Sie war ja zuletzt auch in Oppenheimer letztes Jahr. Sie war in Dune 2. Ich habe es schon 2-3 Mal erwähnt jetzt hier in der letzten Folge. Ich bin großer Fan von Little Women, wo sie auch eine der 4 Schwestern gespielt hat. Sie war in Don't Worry, Darling, der ja leider ein bisschen hinter den Erwartungen zurückblieb. Der war damals relativ hoch erwartet, vor allem bei mir tatsächlich. Und der Film war okay, sage ich mal, jetzt aber auch nicht mehr. Und generell, sie kam halt in den letzten 10 Jahren immer mal wieder so einen Film vor. Ich mochte Good Person mit ihr und Morgan Freeman recht gerne. Aber ich mag sie einfach als Schauspielerin ganz, ganz gerne. Ich hätte sie wahrscheinlich nicht auf 10 eingestuft. Dass sie aber generell vorkommt, freut mich einfach. Und ich finde, wir können sie auch relativ kurz halten.
Dune hast du erwähnt.
Kommen wir zum Schauspieler, der, als er anfing, ja, den ich noch gar nicht so hoch angeordnet habe, der sich aber in den letzten 20 Jahren peu à peu, immer mit der nächsten geilen Rolle, der nächsten geilen Rolle, der nächsten geilen Film, dem nächsten geilen Film, immer weiter hochgearbeitet hat. Und es ist Colin Farrell. Ich muss halt sagen, für mich so die ersten Berührungspunkte mit ihm waren damals so ein bisschen nicht auflegen und, wie hieß der Spielberg-Film, der in der Zukunft mit Tom Cruise? mit den Precogs. Und wie hieß der nochmal? Minority Report, genau. Das waren so meine ersten
Berührungspunkte.
Damals fand ich ihn noch so, ja, so Miami Vice war damals auch so um den Dreh herum. Damals war er für mich noch nicht so der, sag ich mal, so der Oberschauspieler. Aber was dann einfach so danach alles kam, ich meine, wir hatten jetzt in den letzten 20 Jahren einen Track Record von ihm, der hat ja fast nur krasse Filme gemacht. Also der war ja, ich weiß, das Thema hatten wir vorhin schon, ich bin großer Fan, du jetzt nicht so, Brügge sehen und sterben. Wir hatten halt diese Yorgos Lanthimos Filme mit The Lobster und deinem Film, wie heißt er nochmal? The Killing of the Sacred Deer.
Secret of the,
genau, wir hatten Benches of Initiating vor 2 Jahren.
Ich glaube, da kommt noch jemand vor.
Wir hatten also wirklich so viele große Filme mit ihm. Und auch wenn die zweite Staffel True Detective jetzt nicht so besonders war, so what. Er hat sich halt einfach so etabliert als einer der großen Schauspieler, einfach, die es derzeit gibt. Und er spielt ja auch wirklich fast immer super interessante Rollen. Und es sind ja auch andere Rollen. Es ist ja nicht so, wie wir es ja auch schon hatten, einfach ein Schauspieler, der spielt irgendwie fast immer dieselbe Rolle mit einem anderen Namen, sage ich mal. Nee, er spielt halt auch wirklich immer unterschiedliche Rollen. Und ja, das ist halt einfach einer der Großen derzeit. Punkt.
Es fing halt an mit Alexander, ein Film, der jetzt nicht so gut rüberkam, auch nicht bei dir, aber er war ein guter Film. Er war von Oliver Stone, man. Da muss man sagen, ey, Respekt, dass er schon so eine große Rolle damals da bekommen hat. Was ich dazu noch bei dir erwähnen kann, ist, ich muss sagen, ich mag
die Serie für
Pinguin
nicht. Ich hab sie nicht gesehen.
Das ist mir alles. Ich finde das alles zu. Sind wir wieder im Jahr 2008 oder was? Ich weiß nicht, warum alle die Serie so feiern. Für mich ist die Serie wie 20 Jahre hinterher. Ich verstehe es nicht, warum diese Serie so gehypt wird. Sie ist okay eventuell, aber ich gucke sie nicht weiter, weil ich mir andere Sachen lieber angucke. Aber wir können weitergehen. Das war nur mal.
Kommen wir zu einer anderen großen Schauspielerin, wo wir auch schon beim einem Quiz dasselbe Punkt hatten wie in der letzten Folge erwähnt bei Kate Winslet, wo wir sehr viel nennen konnten. Und zwar geht's um Kate Blanchett. Und du darfst gerne anfangen.
Wir sind jetzt auf Platz 8 mit Kate Blanchett. ist immer eine Schauspielerin, die man immer wieder auf dem Schirm hat. Ich muss sagen, viele Sachen gesehen oder also ein paar Sachen gesehen, aber von ihrer Filmvita merke ich gerade, es sind ja doch wieder so ein paar Sachen, die man halt nicht gesehen hat. Bei mir natürlich, ach ja, die hat bei Herr der Ringe mitgespielt, wahrscheinlich die Drachen, Elfen, Gingia oder wie so ein Name, auf jeden Fall irgendwas so eine Elfe, irgend so ein Wesen in Weiß, wie spannend. Und dann bringen wir mal 45 Minuten Filmzeit mit rein, Alter, und das sind die coolsten.
Hör auf, hier allseits beliebte Filme zu bashen, das kommt einfach nicht gut an.
Ja, dann schneid's halt
raus. Und übrigens war es Galadriel, wollte ich nochmal kurz erwähnen, die sie gespielt hat.
Ich war nah dran, glaube ich. Nein, guck den Film, habt Spaß damit, Herr der Ringe. Ich muss sagen, die Filme kamen immer auch wieder jetzt hier zur Winterzeit immer raus, also sprich vor 20 Jahren. Und da muss ich sagen, das war eine coole Idee, immer zur Winterzeit zu sagen, trifft euch mit Freunden, geht in eine Filmreihe rein, seit 3 Jahren oder sowas. Ist ja ganz gut. Meins ist ja nicht, ist egal. Gehen wir wieder zu Cate Blanchett zurück. Auch wieder eine Frau, die man einfach nur akzeptieren kann, wo man so ein paar Filme gesehen hat, ein paar Filme nicht gesehen hat und ein paar Filme gesagt hätte, okay, ich hätte ihn gesehen, aber habe ihn irgendwie nicht gesehen. Das war zum Beispiel jetzt letztens Tar, Filme gesehen hat, die man wieder gesehen hat, Don't Look Up, wo sie wieder gespielt hat, genauso wie bei Nightmare Alley. Es gab immer wieder Filme, wo man das gesagt, man sieht die, man findet sie cool. Ich glaube jetzt, ohne dass ich hoffentlich einen Film jetzt vergesse, war ihre Paraderolle natürlich bei The Blue Jasmine. Das ist für mich irgendwie für mich diese Paraderolle. Welchen Film ich natürlich, wo sie auch, glaube ich, sehr präsent war, wo ich den Film natürlich hasse, ich hasse diesen Film, ist Der seltsame Fall des Benjamin Buttons.
Ja, das Thema hatten wir ja schon.
Also wirklich, sorry. Und welchen Film ich interessant finde, das ist Carol. Den habe ich aber leider noch nicht gesehen.
Den habe ich gesehen und den mochte ich sehr. Den mochte ich wirklich sehr. Das war ein sehr guter Film.
Ich weiß gar nicht, warum er in meinem Freundeskreis gar nicht so irgendwie dann noch weiter so beliebt ist, weil ich glaube, der ist echt gut und ich muss den irgendwie mal noch gucken dann.
Der ist vor allem auch von der Ausstattung her einfach extrem sehenswert.
Das 60er-Jahres-Setting meinst du so, ne?
Ja, genau.
Liebe ich. Es hat vielleicht noch viele falsche politische Ansichten und sowas, aber irgendwie auch total. Okay, es wäre nicht meins, in so einem amerikanischen Vorort zu leben, aber irgendwie mega
heimisch. Ja, es ist ja auch nicht Vorort, das spielt ja auf Manhattan.
Wohnt sie nicht im Vorort?
Also das kann sein, aber größtenteils spielt es ja in Manhattan.
Und zur Weihnachtszeit natürlich, glaube ich. Zumindest ein Part. Ich weiß es nicht. Ich habe den Film ja nicht gesehen, ich habe ihn nur im Trailer gesehen und ich fand den immer gut. Schießt du einfach los und ich würde dann versuchen, dann da was sehen.
Ich finde halt, man muss halt über Cate Blanchett auch nichts sagen, ich finde halt einfach ihr Track Record, der spricht halt für sich, die hat halt in so vielen guten Filmen mitgespielt und sie ist halt einfach eine super Schauspielerin. Witzigerweise einfach, weil ich den einfach, Blue Jasmine hatten wir heute schon, oder heute und in der letzten Folge auch schon ein paar Mal das Thema. Es ist einfach ein super witziger Film. Ich hatte schon mal erwähnt vor sicherlich einem Jahr oder sowas, dass ich Where'd You Go Bernadette geguckt hatte, wo sie ja dann irgendwie in die Antarktis reist am Ende des Films, den ich auch einfach sehr weird fand, aber irgendwie auch sympathisch und sie ist einfach eine gute Schauspielerin, sie kann das halt alles
wegspielen. Schau mal, wie hieß der?
Bernadette hieß er im Deutschen, in dem Original Where'd You Go Bernadette.
Den habe ich doch gesehen. Also jetzt, lustigerweise, wo du das Ende dann erwähnst, kam mir das vollkommen in der. Das war doch der Film, wo die irgendwie durchdreht wegen irgendeiner Hecke, oder?
Ja, genau. Genau der Film ist es.
Der war auch gut.
Ja, genau, der war halt auch wirklich gut. Und sie spielt das halt auch immer so weg. Und deswegen, und sie ist halt einfach eine super wandelbare Schauspielerin. Und ich fand ja Tar auch gut. Ich fand ihn vielleicht nicht so gut wie viele andere, aber ich mochte Tar auch. Und generell, also sie ist halt einfach eine super wandelbare, gute Schauspielerin. Ich würde einfach zum nächsten weitergehen. Und da muss man sagen, der hat halt wahrscheinlich einfach im Westen gar nicht so den großen Track Record. Ich kenne 3 Filme mit ihm und alle 3 sind super. Es geht um Song Kang-ho. Er ist der Familienvater aus Parasite. Er ist der Taxifahrer aus A Taxi Driver. Und er ist einer der beiden Detektive aus Memories of Murder, einem alten, älteren Film von Bong Joon-ho, der laut Quentin Tarantino einer der besten Filme aller Zeiten ist. Und ich finde ihn auch gut, vielleicht nicht so gut. Aber okay, das sind so die 3 Filme, die ich mit ihm kenne. Hast du ihn gesehen? Memories of Murder?
Ich habe ihn auch gesehen. Ich habe ein bisschen Probleme mit der asiatischen Filmkultur, weil die halt viel overacted sind so.
Weißt du, mit welchem Film ich Memories of Murder vergleiche? Den hatten wir heute auch schon erwähnt, oder in der letzten Folge. Für mich ist das irgendwie so diese asiatische Version von Zodiac.
Ja.
Ich finde, das sind so ein bisschen so ähnliche Filme.
Ja. Die Young halt diesen Mörder, der da irgendwie was gemacht hat, aber ja, asiatische Filme. Die Schauspieler haben halt eine andere Art von Idee, diesen Film rüberzubringen, oder die Filmmacher. Und da sagt man sich so manchmal, bei dem Film war es halt so eigentlich ein ernstes Thema. Ich glaube, es war ja noch eine Warenbegebenheit oder so. Ich weiß es gar nicht. Und da sage ich dann, manchmal sind sie auch so ein bisschen so lustig unterwegs gewesen. Weißt du, was ich meine?
Mhm. Das ist ja diese asiatische Cheesiness, die irgendwie, die sie auch nicht ganz rausbekommen, so.
Ja. Deswegen konnte ich nicht so richtig ernst nehmen. Als Taxi Driver haben wir uns auch schon drüber unterhalten, am Anfang richtig gut, am Ende dachte ich mir so, es geht ein Tucken zu lang und das, die Szene finde ich ein bisschen, naja, Parasite ist ein großartiger Film. Und hat er auch sehr gut gespielt, wir reden ja auch über Schauspieler
hier. Und, wenn wir jetzt sagen, ich finde ihn vielleicht ein bisschen zu hoch einsortiert, ich finde den nächsten leider noch viel, viel, viel zu hoch einsortiert. Ja, er hat zwei, drei gute Filme. Und zwar geht's um Daniel Kaluuya, der Hauptrolle aus Get Out, der Hauptrolle aus Black Messiah und in Nope. Widow spielt er mit, sehe ich gerade. Nope, genau, Nope. Und er spielt ja auch noch in dieser einen Black Mirror-Folge mit, wo sie dann immer auf dem Laufband sind.
Hm.
Spielt ja auch die Hauptrolle. Ja, ey, ich mag Get Out, ich mochte Nope jetzt nicht so sehr, das Thema hatten wir schon mal. Black Messiah war ein guter Film, ich mag auch die Black Mirror-Folge, ich finde auch, er ist ein ganz schlechter Schauspieler. Aber wir hatten dasselbe vorhin bei in der letzten Folge bei Lupita Nyong'o, wo ich gesagt habe, die hat einfach noch nicht den Track Record. Und das sage ich bei ihm auch, und da sage ich sogar eher, da sehe ich Lupita Nyong'o eher vorne als ihn, um ehrlich zu sein.
Hm.
Und deswegen, klar, Get Out, ey, über allen Zweifel haben, ohne Frage. Und ich kann mir auch vorstellen, dass er auch nochmal so ein richtig großer Schauspieler wird, das will ich auch gar nicht absprechen. Aber dass er hier auf 6 einsortiert, das finde ich ein bisschen zu hoch.
Bei Sicario hat er auch mitgespielt, da war ja, glaube ich, die, da war ja die Kollegin von Emily Blunt, ne, irgendwie.
Ach stimmt,
und ja, ist, du sagst, ja, stimmt. Er ist halt so ein smarter Typ, ne, das beweist er ja bei Get Out. Aber ansonsten denke ich mir auch, wie gesagt, die Liste könnte mal ein bisschen besser sortiert sein. Ja. Der muss sich mehr bringen.
Und das ist jetzt bei der nächsten Schauspielerin. Das ist so eine Schauspielerin, da sagt man eigentlich seit 20 Jahren, wie gut kann die denn noch schauspielern hinter all dem Botox oder Operation? Und die wird ja witzigerweise auch wirklich gefühlt jedes Jahr wieder für irgendeinen Oscar, Golden Globe oder sonst was nominiert. Und meistens aber auch für Filme oder Serien, die ich alle nie gesehen habe. Deswegen kann ich dazu meistens auch überhaupt nichts sagen. Dann war sie mal eine Mainstream-Schauspielerin, so Ende der 90er, Anfang der 2000, ist mittlerweile nur noch so, ich sag mal so, in Rollen zu finden, die wirklich keine breite Masse mehr ansprechen. Und zwar, ihr habt es euch vielleicht bei den ganzen Operationen und Botox schon gedacht, es geht um Nicole Kidman.
Und weil ich gesagt habe, dass bei The Killing of a Sacred Deer noch jemand vorkommen wird, der List.
Ah, stimmt, hast du recht. Und das ist nochmal so ein Film, aber das passt halt auch wieder. Das ist halt auch wieder so ein Film, den wirklich nicht viele gesehen haben. Und ich finde halt auch, das ist so krass, die war mal so eine schillernde Persönlichkeit, auch so in der Boulevardpresse und sowas. Und mittlerweile spielt sie nur noch in Filmen und Serien mit, die wirklich eher immer Nische bedienen. Und das finde ich so krass. Und ich bin jedes Jahr aus neu überrascht, wenn die wieder irgendeine Oscar-Nominierung oder so abgreift.
Also, oh, ey, Benny, so Husten, ey, der nervt echt. Nicole Kidman ist großartig. Ich finde die cool, die hat eine Präsenz wieder. Irgendwie fand ich sie richtig cool bei unterwegs bei nach Cold Mountain.
Ja, stimmt, der war gut.
Aber der ist auch so ein Film, der ist omnipräsent mit Schauspielern und vielen Storyparts und so. Ist so für mich auch ein kleiner Epos. Ich will mal, glaube ich, ein bisschen mehr auf ihre Serien eingehen. Big Little Lies habe ich nicht gesehen, soll aber wirklich gut sein. Bei Top of the Lake hat sie mitgespielt, aber scheinbar habe ich jetzt die Staffel nicht gesehen. Das letzte, was ich gesehen habe, war The Expats. Und da hat sie sich irgendwie für mich selber, sich selber dargespielt. Das ist eine Serie auf Amazon Prime, eine Eigenproduktion, glaube ich. Und da war das so, das Setting, das Kamerabild, alles, was dazugehörte, dachte mir so, was für eine coole Serie mit Nicole Kidman. Irgendwie passt das alles so ineinander. Was ich meine, vom Gefühl her. Und Ich finde es gar nicht mal so interessant, wenn eine Schauspielerin, die sonst Filme gemacht hat, jetzt ein bisschen mehr auf Serien reingeht. Und da waren viele gute Serien dabei. Also ich sehe das gar nicht mal so streng wie du. Die hat immer wieder was reingebracht und damit verdient sie halt ihr Geld, weißt du?
Nee, ja, du hast schon recht, ich bin ein bisschen streng mit ihr, aber das hat einfach damit zu tun, dass ich einfach auch gefühlt seit 10 Jahren nichts mehr mit ihr gesehen habe, tatsächlich, weil sie halt auch so in extrem Special Interest Sachen mit. Und ich bin immer wieder überrascht, wenn sie bei den Emmys für irgendwelche Serien nominiert ist oder dann auch bei den Oscars für irgendwelche Filme, von denen ich noch nie was gehört habe. Das finde ich immer wieder überraschend, weil, und da muss ich jetzt auch mal ganz ehrlich so ein bisschen so diese, das Vorurteil zugeben. Weil ich denke mir, das ist immer so, die hat auch schon sehr gemacht, die Frau. Und ich denke mir immer so, wie kann man mit diesem Gesicht dann überhaupt noch so gut schauspielern? Tut mir leid, wenn ich da jetzt jemanden angreife, aber
Aber,
das ist immer so ein bisschen
aber,
so mein Gedanke, so immer so ein bisschen dabei.
hast du den Film The Destroyer gesehen?
Ja, den habe ich auf dem Flug nach China gesehen, tatsächlich. Oder von China nach Hause. Und
Was
der war
man halt so
gut.
macht.
Der war gut.
Was man halt macht. Nach China fliegen. Ja, und da spielt sie ja noch komplett andere, ne?
Ja, das stimmt. Das war nur, und sie sieht auch so krass anders aus, tatsächlich, in
Ja.
dem Film.
Aber ich fand
Und
ihn cool, der Film.
auch
Ich mag
ein
so
Film,
eine
den
Art von
ich.
Film. Entschuldigung, dass ich unterbreche, aber ich mag so eine Art
Alles
von
gut.
Film, diese kleinen, dreckigen Thriller oder Actionfilme, wie halt bei Christian Bale, den wir genannt hatten, Auge um Auge. Ich finde es so mega erfrischend, obwohl es kein Freshness ist, diese Art von Filme. Aber ich denke mir so, geil, ey, da ist ein Top-Schauspieler, eine Top-Schauspielerin und du kriegst eine kleine Story, die es aber nicht so arzi-fazi-mäßig so ist, ne? Wo du doch gut Action siehst, einfach mal so ein bisschen, ich nenne es mal ein bisschen Handarbeit mehr so drin ist. Ohne große CGI und Explosion und viel Geld drin, sondern einfach sagen, ey, wir machen mal irgendwie so einen Raubüberfallfilm, wie er vielleicht aussehen könnte, oder so einen Rachefilm, wie er vielleicht aussehen könnte. Unter normalen Bedingungen oder realistischen Bedingungen. Also nee, Nicole Kidman verdient da oben und danke, dass sie da oben ist.
Apropos Serie mit Nicole Kidman, sie, anderer Schauspieler, den ich bei einer letzten Folge schon erwähnt hatte. Sie hat ja auch diese Miniserie mit Hugh Grant zusammen, ne? Dieses The Undoing. Die kann ja auch
Stairway
gerne.
Case, ne? Ne, Undoing war was anderes. Das fand ich das der Case. Ja, und die soll auch gut gewesen
Die soll auch
sein.
gut gewesen sein, genau. Deswegen kam ich gerade drauf, und weil wir Grant einfach schon
Aber,
auch schon als Thema hatten in dieser Liste.
ah, ne, das war andere.
Kommen wir zum Schauspieler, ja. Also wirklich überraschend ist das auch nicht, dass der hier vorkommt. Der galt auch schon immer so als einer der besten Schauspieler in Hollywood. Einfach so was, das vielleicht jetzt nicht unbedingt was die Kassenmagneten ausmacht, aber einfach was Schauspielerische anmacht, der auch immer wieder für Oscars und andere Preise nominiert ist, nämlich Denzel Washington. Und also.
Für Francis.
Was?
Für Francis.
Ja?
Bester Film mit ihm. Francis, also,
Ja,
wie
ich
heißt
weiß
er?
schon, ich weiß schon. Du hast nicht gesehen, ich habe ihn nicht gesehen, aber wir wissen ja, deine Frau und deine Schwiegerin sind große Fans, große, große Fans. Und deswegen, also Denzel Washington, ich meine, das ist ja auch überall immer haben. Also jetzt mal ganz ehrlich, das ist halt Denzel. Und der hat halt so viele geile Filme gemacht. Und ich weiß nicht, also ich meine, wir hatten das Thema schon häufiger hier bei den Filmfellas, das einfach dieser legendäre Geburtstag von Alex, wo wir Training Day geguckt haben, obwohl es ja wahrscheinlich nicht gerade so sein präferierter Film gewesen wäre. Und wir hatten schon oft immer deine Liebe für Man on Fire. Und deswegen, also wir haben ihn schon hier ein, zwei, dreimal.
Inside Man hat auch damals immer Spaß
Ja,
gemacht.
auf jeden Fall, auf jeden Fall. Und er ist halt einfach auch ein krasser Schauspieler, deswegen. Also, ich weiß nicht, ich muss aber tatsächlich sagen, einfach weil es einfach so eine logische Wahl ist, habe ich gar nicht so viel dazu zu sagen.
Ich auch nicht. Außer, hast du den Film gesehen, wo er diesen Anwalt spielt? Roman J. Israel.
Ach so, nee, den habe ich nicht gesehen. Aber ich weiß, ich kenne den, aber ich habe den nicht gesehen, nee.
Wo man nicht weiß, okay, der sieht aus wie aus den 70ern, aber der spielt irgendwie in den 90ern oder 2000er sogar. Na egal, unwichtig, weitermachen. Ah, Macbeth will ich auch noch mit ihm sehen.
Nächster Schauspieler, einfach gefühlt, wenn der in einem Film mitspielt, und der spielt nicht in vielen Filmen mit, dann kriegt er auch gefühlt immer eine Oscar-Nominierung. Und zwar geht's um Daniel Day-Lewis, und ich weiß nicht, was hat er denn
Und das ist
2000
der
auf.
einzige Part, wo ich mir sage, okay, daher mag ich The Gangs of New York, weil er da mitspielt.
Ja, klar, er war auch Lincoln im Spielbergs Lincoln, er war W.W. Blood, natürlich. Wahrscheinlich für viele so die große Rolle von ihm tatsächlich. Ich mochte ihn tatsächlich in Phantom Thread, obwohl ich mir auch immer dachte so, ja, ein Film über einen Modedesigner und sowas, aber hey, der Film war gut und er ist halt einfach gut. Er ist immer gut, egal wo er mitspielt, er ist einfach immer gut. Er hat eine gute Rollenauswahl. Er spielt auch immer anspruchsvolle Rollen, Daniel Day-Lewis, und wie du schon gesagt hast, Gangster of New York, er hat den Film aufgewertet und er ist halt einfach immer ein guter Schauspieler.
Der hat ja echt wahnsinnig wenig Filme gemacht. Und
ja, genau, er macht echt wenig.
Drinne. Ich glaube, damals hat er ja, wie gesagt, den Durchbruch mit Mein Nicker Fuß, aber der ist halt
von... Den habe ich nie gesehen. Hast du den eigentlich mal gesehen?
Nee, Film von 89 ist auch wirklich ein bisschen... Der ist auch wirklich ein bisschen...
Ich bin interessiert. Also ich glaube, ich würde ihn gerne mal gucken, aber ich habe ihn auch noch nie gesehen, tatsächlich.
Mich hat er halt gecatcht, Where Will We Blood. Der Titel allein ist so ein bisschen so... Wuh. Und dann guckst du diesen Film und es ist sein Mangos Opus. Und der Film dauert 160 Minuten, aber allein wenn du das bis es zum Ende geschafft hast, denkst du so, geil, was für ein Ende.
Ja. Milchschick.
Ein Milchschick. Ich bin fertig.
Kommen wir zu Platz 2 und ich muss sagen, auf den ersten Blick fand ich es überraschend, aber wenn man dann so ein bisschen drüber nachdenkt, macht es tatsächlich Sinn. Und zwar ist nämlich auf Platz 2 Emma Stone und man muss halt sagen, die hat Anfang der 2000er angefangen, noch ein bisschen als Love Interest in Superbad. Man muss halt auch sagen, sie hat mittlerweile, glaube ich, zwei Oscars gewonnen, wenn nicht sogar drei, und ist auch immer wieder nominiert. Sie war zuletzt, sie war in Poor Things, sie war in The Favourite, sie war in La La Land, sie war in Easy A, den ich auch sehr mochte. Sie war in Crazy Stupid Love, klar, das war eine Rom-Com, aber sie war halt einfach wirklich auch in den 2000er Jahren, muss man ja auch wirklich sagen, sie war halt, auch wenn das Wort heute schon häufiger vorkam, sie war halt auch omnipräsent. Sie hatte jedes Jahr ein, zwei große Filme. Sie war in Birdman, den ich auch sehr mochte, tatsächlich.
Das wollte ich gerade sagen, Birdman war eigentlich, da war sie einfach wieder so eine sympathische Charaktere und eine greifbare Person.
Ja, vor allen Dingen in Birdman. In Birdman fand ich, waren alle Charaktere waren so entrückt. Die waren irgendwie so nicht so wirklich wie normale Menschen. Und sie war der normale Mensch. Sie war ein bisschen der Ankerpunkt für den Zuschauer.
Ja. Also ich glaube, das ist mein Lieblingsfilm mit ihr.
Ja, ich muss auch sagen, Birdman ist, also bei mir ist es La La Land, aber das Thema hatten wir schon. Das ist einfach nicht so, wahrscheinlich nicht so deine Art Film, aber der ist halt super. Poor Things war halt einfach besonders und ich finde halt, hattest du den gesehen? Der kam ja auch dieses Jahr dann. Das war so ein bisschen so im Nachgang von Poor Things. Das war ja so der nächste Land, die
man dann...
Ja, dann hattest du den gesehen?
Ich habe beide noch nicht gesehen. Ach so. Sind aber beide... Ich will die noch gucken.
Also ich muss sagen, Poor Things... Ich fand auch Poor Things, glaube ich, nicht so gut wie viele andere, aber ich fand es gut. Aber Kinds of Kindness, muss ich sagen... Boah, das war mir dann schon wieder, das war mir zu krass, Lanthimos. Also da habe ich noch ein bisschen Probleme mit dem Film gehabt, muss ich ganz ehrlich sagen. Der ist weird, der ist richtig weird. Also da ist Poor Things nichts gegen in Weirdness-Faktor.
Aber Schauspielerei ist irgendwie bei dem Film ein bisschen überschneidend von der...
Ja genau, die Schauspieler sind sehr, sehr ähnlich zu Poor Things. Es wirkt irgendwie so, als hätten die den einfach dann, ach, wir sind Poor Things hier fertig, ach komm, wir haben noch eine Woche, lass uns den noch drehen, so ein bisschen. So wirkt das einfach ein bisschen so.
Ja. Ihr seid noch da? Komm, wir machen mal weiter. Welchen Film ich gar nicht mal so feiere, ist Zombieland.
Nicht auch nicht, tatsächlich. Bin ich auch kein großer Fan von, habe ich auch schon häufiger gesagt.
Ich verstehe nicht, warum die alle so feiern. Ich finde ihn so ein bisschen so leer. So ganz viele Sachen könnten da noch mit rein und ich finde ihn irgendwie total leer.
Ich mag Woody Harrelson in dem Film tatsächlich ganz gerne, weil ich irgendwie, also einfach so witzig finde, wie er da so auf Twinkies aus ist und sowas. Aber ich muss sagen, ich weiß nicht, also ja, das, ich will das jetzt nicht am Schauspieler festmachen. Ich habe ein Problem mit Jesse Eisenberg. Ich bin kein großer Fan von ihm. Wobei ich sagen muss, dieser Film, der jetzt gerade im Kino läuft, A Real Pain, der soll, oder nächstes, oder in ein, zwei Wochen kommt, der soll ja verdammt gut sein. Der wird ja über jeden Klee gelobt. Ich bin auch interessiert an dem. Deswegen, also ich versuche da mal ein bisschen offen zu sein. Aber mit Zombieland habe ich so ein Problem. Der war irgendwie so, das war für mich so ein typischer, wann kam der? Der kam 2009, sehe ich gerade. Und der war für mich auch so ein typischer 2000er Film, weißt du, so immer mit diesen Einblendungen und so cool und so, und ich mochte den nicht. Ich mochte den.
Das ist genauso wie bei Scott Pilgrim.
Aber den fand ich beim ersten Mal noch besser, muss ich sagen. Scott Pilgrim war nochmal was anderes, fand ich. Den fand ich beim ersten Mal noch besser.
Welchen Film ich mit ihr auch sehr gut fand, war irgendwie Battle of Sex. Der Tennisfilm, wo sie da ja dieses Schautennis da macht.
Genau, da hat sie doch schon
reingebracht. Da war sie wieder cool und Sprich, Maxi, irgendwie.
Ja, und deswegen, also das meine ich ja, auf den ersten Blick denkt man sich so, oh, so weit vorne Emma Stone. Aber wenn man sich dann wirklich so mal die letzten 24 Jahre mal so durchgeht, ja, man kann es irgendwie verstehen, weil sie war wirklich einfach immer dabei und auch in vielen großen Filmen und sowas. Man kann schon verstehen tatsächlich. Das finde ich eigentlich ganz cool.
Ich habe letztens eine Serie angefangen, da komme ich drauf, weil du mit The Birdman geredet hast, dass sie die einzige greifbare Person ist. The Curse. Wir haben gerade Paramount. Und habe die gesehen, ist halt so eine Serie, wo es halt darum geht, dass ein Pärchen über ja eine Serie drüber dreht, wie sie Häuser renovieren in einem Viertel, was sie halt aufwerten wollen. Aber da geht jetzt Gentrifizierung und Selbstdarstellung in so Social Media und hast sie nicht gesehen. Und halt das Scheinleben von Los Angeles, so, ne? Und alle sind total oberflächlich, weird und geht gar nicht. Und sie ist irgendwie die einzige Person, die, wie du gesagt hast, wie bei Batman, greifbar ist. Irgendwie so ein Mädchen von nebenan. Weiß ich nicht. So kommt es mir irgendwie vor.
So, dann kommen wir mal zu Platz 1. Und ich muss sagen, als ich das zuerst gesehen habe, war ich überrascht, weil, muss man so sagen, er ist mittlerweile seit 10 Jahren nicht mehr unter uns. Was sehr schade ist.
10 Jahre ist es her.
Was? 10 Jahre schon her,
10 Jahre ist es
echt schon lange her. Es ist krass, wie die Zeit verfliegt. Ja, Philipp Seymour Hoffman ist vor 10 Jahren gestorben. Mittlerweile, wenn ihr es so gesehen, wenn ihr es jährlich sehen wollt, wir sind jetzt im Jahr 2025, so seit 11 Jahren. Ja, ist 2014 verstorben, hat bis dahin in diesem Jahrtausend noch The Master gedreht, hat Capote gedreht, wofür er auch Oscar bekommen hat. Ich weiß, wir haben damals seinen letzten Film, Most Wanted Man, glaube ich, war sein letzter Film, den haben wir zusammen im Kino gesehen. Und ja, es ist...
Auch ein kleinerer Film.
Genau, es war ein kleinerer Film, das habe ich noch in Hamburg gespielt. Weil es
nicht so mit deutscher Produktion oder so.
Genau, in Hamburg gespielt hat, glaube ich, war das ja sogar noch so. Deswegen, das ist krass, das, und ich weiß, das habe ich schon mal in irgendeiner Filmfall das vorher erwähnt. Er ist ein super seriöser Schauspieler gewesen und witzigerweise, obwohl er so ein seriöser Schauspieler war, Oscar-Nominierung, auf jeden Fall, es ist so krass, dass, jetzt habe ich ein bisschen verloren, ich meine, Boogie Nights und solche Sachen waren halt noch vor 2000, aber das war halt auch schon geile Filme. Ich finde es halt so krass, dass, dass er einfach immer so viele ernste Filme, so viele große Filme gemacht hat. Du weißt auch, ich bin großer Fan von Moneyball, auch ich weiß, dass du es nicht bist. Aber witzigerweise, am meisten in meinem Kopf, immer wenn ich ihn sehe, ist Bucket. Ich weiß nicht, was schreit er da so? Und versenkt. In Deutschland ist es immer versenkt. Und dann kam Pauling, das Basketballspiel. Das ist so unfassbar dumm, diese Szene einfach. Diese ganze Szene ist so dumm. Und die hat sich so in meinen Kopf reingebrannt, weil die so dumm ist. Und dann kam Pauling, Basketballszene. Ich lieb die einfach.
Ja, das ist nicht einer meiner Lieblingsfilme. ich glaube, bei ihm, mein Lieblingsfilm mit ihm ist, ja, vor 2000, der talentierte Mr. Ripley, wo ich ihn gut fand oder sehr gut fand. Ansonsten... Ansonsten ist er halt auch relativ halt zu früh von uns gegangen. Ich weiß gar nicht, warum ist er eigentlich gestorben?
Das weiß ich gerade auch nicht mehr, um ehrlich zu sein. Guck das mal
nach. Also, als Todesursache war der Mischung aus Heroin, Kokain, Amphetamin und Benzodiazepin. Gut, geht auch aufs Herz. Andere Sache. Weißt du, an wen ich immer wieder denken muss, wenn ich Philip Seymour Hoffman sehe und ich immer wieder erfreut bin, wenn ich morgens aufstehe und mir höre, dass er nicht tot ist, ist Brandon Gleeson. Irgendwie verbinde ich diese beiden Schauspieler. Ich weiß es nicht, Benny. er ist drin, er ist sogar älter. Und wenn ich jetzt gerade das hier so aufgemacht habe, wundert es mich gerade, dass ich ihn, also ich kann zu Philip Seymour Hoffman nicht großartig mehr viel sagen. Ich schweife gerade ab zu Brandon Gleeson, aber beispielsweise fällt mir spontan ein, eigentlich hätte ich Brandon Gleeson noch in dieser Liste noch sehen
können. Ja, stimmt, der hätte auch reingepasst.
Also ich finde den auch eigentlich, ich hätte ein paar Schauspieler oder Schauspielerinnen rausgekickt und eigentlich ihn noch mit reingebracht. Wundert mich sehr, dass er da nicht reinpasst, besonders so zu einem Magazin, wie man eigentlich schon von der Liste sehen könnte, dachte ich eigentlich,
Ja, vor allem, weil er ist ja auch Brite, ne, würde ja auch passen eigentlich.
Ja, genau.
Ja, stimmt eigentlich.
Ansonsten, okay, bleiben wir bei der Liste mal treu. Nee, sorry. Leider nicht so viele Berührungspunkte zu dem Mann.
Ich sehe es gerade. Also, er war ja auch in die
Capote soll ja großartig sein, ne?
Was?
Capote soll ja großartig sein, glaube ich, aber den habe ich leider nicht gesehen.
Das ist ja das Spiel, der verkörpert er ja diesen echten Schriftsteller Capote, der ja kaltblütig auch das Buch geschrieben hat, was ja auch verfilmt wurde, auch ein Oscar gewinner war in den 60ern, 70ern.
Hm.
Und ich sehe es gerade, er war ja auch ein Twister. Yay!
Geil.
Und er war ein Punch Drunk Love. Und große, große Liebe für Punch Drunk Love. Da hatte nämlich Adam Sandler schon einfach 18 Jahre vor Uncut Gems gezeigt, dass er auch ein richtig guter Schauspieler sein kann. Und da war er der Bösewicht zugesehen, Philip Seymour Hoffman in Punch Drunk Love. Und den mochte ich auch sehr, sehr gerne. Und deswegen, also ich will auch nichts sagen. Ich weiß nicht, ob ich Philip Seymour Hoffman vielleicht auf 1 gepackt hätte. Aber vielleicht noch eine Frage an dich. Wen hättest du denn auf 1 gepackt? Ist mal ganz easy gefragt.
Will Kilmer.
Okay, auch in den letzten 24 Jahren. Immer.
Natürlich.
Immer.
Ja. Boah, schwierig ist. So ein Ranking ist echt schwierig, ja, glaube ich.
Wundert mich zum Beispiel, dass eine Meryl Streep nicht vorkommt, um ehrlich zu sein, weil die hat auch in den letzten 24 Jahren immer noch einige Nominierungen so abgegriffen.
Mhm.
Ansonsten, also hätte ich nicht auf 1 gepackt, aber wie gesagt, wundert mich einfach, dass sie nicht vorkommt. Ansonsten, ich überlege gerade noch so, wer kommt noch nicht so vor, der einfach hätte auch dabei sein können? Vielleicht auch
ich glaube,
so ein Jeff Bridges?
Ich glaube, von so ein, hatte ich ja auch schon was gesagt, ne? Die Leute wissen, dass ich den mag. Zwar nicht auf Platz 1, aber auf jeden Fall vielleicht auf jeden Fall in der Liste rein. Wen vermissen wir noch? Also, zu dem Thema Platz 1 würde ich, glaube ich, gefühlsmäßig gerade spontan, glaube ich, sagen, ist Matthew McConaughey ist, glaube ich, aktuell mein Lieblingsschauspieler.
Ja, ich glaube, Platz 1 könnte ich mich gar nicht festlegen. Ich bin halt eher so bei dem Gedanken, sie ist jetzt so festgefahren. Wen hätte man auch erwähnen können in diesen Top 60? Ich bin halt auch eine Meinung, Julianne Moore hätte auch dabei sein können.
Ja, vielen Alter. Stimmt.
Die ist nicht dabei gewesen. Sean Penn hätte man vielleicht auch noch erwähnen können.
Okay, Robert De Niro hat nichts viel gemacht. Also viel gemacht, aber ja, nicht viel Gutes.
Ja, Sean Penn hat immerhin 2 Oscars in den 2000ern bekommen als bester Hauptdarsteller.
Immer wieder Charlize Theron. Hallo?
Wissen wir ja.
Die darf
wissen
nicht
wir? Viel. Wissen wir ja. Mit Dakota Johnson, ne? Naja, vielleicht noch nicht.
Die holt das Feld von hinten auf.
So, aber ich glaube dann, wenn es jetzt kein weiterer
einfällt,
ich glaube auch, wenn es jetzt kein weiterer einfällt, alles gut. Ich finde halt, es war trotzdem eine interessante Liste, auch wenn es vielleicht nicht mit jedem Platz übereinstimmen. Konnte man sich auf jeden Fall gut drüber unterhalten, fand ich.
Definitiv. Wie gesagt, vielleicht haben wir jetzt hier noch ein, zwei Schauspielerinnen reingebracht, die uns ein bisschen gefehlt haben. Wenn ich die Liste nochmal Revue passieren lasse, ist wirklich, was ich schon gesagt habe, mit der Auflistung, mit der Rangliste bin ich nicht zufrieden, aber mit dem Auswahl der Schauspieler schon. Macht immer wieder Spaß und wieder drüber nachzudenken oder aufzufallen, dass man einen Schauspieler hat oder Schauspielerin. Die kenne ich, die finde ich cool. Ich kenne auch 10 Filme von denen und dann fällt dir auf einmal auf, es sind nur 2 Filme.
Ja,
und im Endeffekt
geht's ist witzig, das ist mir witzigerweise heute auch so am meisten aufgefallen. So, man redet über Schauspieler, so, man kennt 30 Filme mit denen, da guckt man so viele sind das gar nicht, die man mit dem kennt. Das ist schon ganz witzig irgendwie.
Es waren nur 3.
Verrückt. Gut, dann hören wir uns bald wieder mit dem nächsten Thema. Ich glaube, ich muss bald mal auch wieder mein Verhör starten. Aber ich glaube noch nicht, dass es irgendwie die nächste Folge sein wird. Aber es kommt auch bald und eigentlich ist es fertig. Ich bin ganz ehrlich, ich bin da jetzt schon ziemlich gut dabei. Ich habe witzige Fragen mir ausgedacht. Aber das wird wahrscheinlich noch nicht die nächste Folge sein. Deswegen, ich sage tschüss, macht's gut und ich übergebe an Dennis.
Ich sage an dieser Stelle auch wieder nur au revoir. Bleibt uns treu, empfehlt uns weiter. Eure Filmfellas, wir haben euch lieb. Ciao, ciao.
Filmfellas, 3 Jahrzehnte vor der Glotze.